Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
So, liebe Leute, ich bin heute zu Gast. Ja, sagen wir mal so, idyllischer war es nie. Ich bin zu Gast in Wesel, in Wesel-Flüren, am schönen Niederrhein, im Garten von Norman Banach. Norman, grüß dich.
Hallo, Olli.
Schön, dass es hier. Das erstmal vorweg. Ich fühle mich sehr, sehr heimlich. Krasser Apriltag heute Morgen. Richtig Regen. 3 Grad, sagtest du, hat dein Auto heute Morgen angezeigt. Ja. Und jetzt sitzen wir hier in der Sonne und wir stoßen an mit Kaffee und Bier gleichermaßen.
Und Bier erstmal, ja.
Cheers.
Prost. Ne?
Prost. Norm, du bist zum ersten Mal so richtig in mein Leben getreten. Das weiß ich noch. Ich komme ja selber aus dem Ruhrgebiet. Und zwar, das muss irgendwie so Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Da war ich mit meinem Kumpels im Regionalexpress am Wochenende unterwegs in irgendeine Disco. Und schräg gegenüber saß ein Typ aus Oberhausen, Christian hieß der.
Scherer.
Du kannst dich noch direkt an den erinnern. Der hatte du hattest, glaube ich, einen ganzen Arm von dem angefangen und der hatte so einen richtig krassen, bunten, leuchtenden Engel auf dem Unterarm. Ja. Du erinnerst dich noch,
Ich kenne ihn.
Genau, und darüber kamen wir sofort ins Gespräch, weil ich meinte so, boah, wer hat das denn gemacht? Das ist ja voll die Granate, ne?
Das war ein Arm von mir, den ich damals tätowiert hatte, der gar nicht zu meinem Style passte.
Stimmt.
Das war volle Pulle, bunt, der flashte richtig, der war ja von oben bis unten voll tätowiert, in einem richtigen, heftigen, bunten Style, der gar nichts mit dem bösen, dämonischen eigentlich auf sich hatte, sondern es war mehr Blümchen, Figürchen drin, die auch ein bisschen bösen Touch hatten und das war eigentlich auch nicht meine Handschrift, muss ich sagen, aber die sich da nachhinein so ein bisschen in der bunten Phase rein entwickelt hat nachher bei mir.
Genau, das heißt, du hast so Sachen damals, klar, ich kannte Sachen von dir aus Zeitungen, ne, oder von der Convention vorher mal, die waren schwarz-grau, das ging Richtung Paul Buß, da müssen wir nicht drum rumreden. Ne? Ja. Da kommen wir auch später, glaube ich, noch zu. Aber du warst jetzt auch nicht der Typ, der gesagt hat, so, boah, nur, ich mache nur meine Schiene und den Rest habe ich gar keinen Bock drauf oder so.
Nee. Also es gab Sachen, wo ich sagte, ey, da habe ich keinen Bock drauf, das mache ich nicht. Ich hab nicht alles gemacht. Weil es gibt Leute, die machen gewisse Sachen besser wie ich. Da sollten die Kunden auch hingehen, da sind die besser aufgehoben. Aber es gibt auch Sachen, wo ich gerne mich reinarbeiten möchte, wo ich sage, oh, das ist nicht eigentlich mein Gebiet, aber da habe ich richtig Bock drauf und da presche ich jetzt mal so richtig rein. Ja. Und da gab es so ein paar kleine Experimente, die ich gemacht habe, so wie der bunte Arm, wo ich dann auch weiterhin nachher mich entwickelt habe drinne, genauso wie auch in den asiatischen Bereich nachher rein.
Ja, okay. Du sagtest gerade, so, da gab es auch Leute, die das besser gemacht haben, diverse Stilistiken und so weiter. Und das ist mir im Nachhinein noch viel krasser aufgefallen als in der Situation, in der ich mich damals befand. Nämlich, wie gesagt, ich bin so 96, habe ich mich so langsam interessiert für Tätowierung und da gab es schon extrem viele richtig gute Studios in NRW.
Ja.
Ne? Und auch ganz viele verschiedene Stilistiken. Du hattest das, vielleicht meintest du das da wahrscheinlich auch, dass du gesagt hast, so, nee, damit geh lieber zu dem, der ist gar nicht so weit entfernt.
Genau.
Hattest du das damals auch so empfunden, dass zu dem Zeitpunkt NRW deutschlandweit oder ich würde fast so sagen europaweit ziemlich vorne mit dabei war?
Mir kam das sogar schon so vor, sind wir der Mittelpunkt der Erde waren. Hört jetzt ziemlich hart an, aber NRW war so eigentlich die... die angesagte Quelle von richtig namhaften, guten Tätowierern, die man immer wieder in den Zeitschriften gesehen hat und auch von denen lesen und Bilder sehen konnte.
Ja.
Und man hatte keine weiten Wege gehabt. Wenn man sich mit manchen Leuten echt gut verstanden hat, hat man sich sogar abends in der Disco getroffen. Ja.
Ja.
Und das war das Geile an NRW.
Was in der Disco warst du dann zum Beispiel?
Es da gab damals Turbinenhalle, da gab es noch genau. Old Daddy in Oberhausen,
ja,
ja, die Fabrik in Coesfeld.
Genau.
Ja, und dann gab es noch der Spirit.
In Dortmund.
Dortmund, ja, ja, und das waren überall...
Sturzladen.
Ja, ja, genau.
Ja, kenn ich auch noch, ja.
Das hat immer so mal ein bisschen hier eine Phase, hier eine Phase, da war das, ne?
Ja. Ja. Habt ihr, also ich sag mal, ihr alten Ruhrpottler, Tätowierer, also, ja, wer gehört denn da alles dazu, ne? Der Olaf war da, der Olaf sag ich schon, der Olaf ist ja eher Düsseldorf, Der Heiko natürlich, der...
Obwohl Olaf Lobe
Dirk Reuter,
war doch bei Carlitos Way.
Genau,
mit stimmt, dem da war er gearbeitet vier Jahre lang.
Dann genau. Der Kai Schmidt ja. Natürlich selbst.
Ja.
Habt ihr noch so Konecke untereinander oder...
Ab und zu mal. Ja. Ganz, also Kai weniger, schade drum eigentlich, ja. weil der Kai war eigentlich ein super lustiger Kerl, mit dem ich... Also mit einem Menschen wie den Kai habe ich noch nie so viel gelacht, muss ich sagen, bei der Arbeit. Also wunderbar, aber er ist auch so ein kleiner Eigenbrüller, der nicht gerne nach außen hin sich präsentiert,
ja.
Macht sein Ding, seine Arbeit und hat auf so eine perfektionistische Art und Weise mit seinen Zeichnungen und Entwürfen, wo ich immer einen Hut vorgezogen habe.
Ja, du hattest Norms Tattoo, das war damals der Begriff, in Bottrop, da war ich auch mal, war ein relativ kleines Studio in Bottrop. Ja. Kommst du auch ursprünglich aus Bottrop?
Ich bin geboren in Bottrop, ja.
Ja, okay.
Ja.
Und ja, wie bist du ins Tätowieren gekommen?
Wie ich ans Tätowieren gekommen
bin. Ja. Du hast auf jeden Fall einen subkulturellen Musik-Background. Du machst auch heute noch richtig Krach auf die Gitarre.
Ja.
Spielst immer noch in einer Metal-Band und so weiter. Ja. Ne?
Also die ganze Sache fing bei mir in der siebten Schulklasse an. Da haben wir uns dann gegenseitig tätowiert. Und da ich
Realschule, schon mal, Gymnasium?
Hauptschule.
Ja.
Und da die Hauptschule Wellheim sogar. Ja. In Bottrop.
Warum sagst du sogar? Ist sie besonders legendär oder was?
Ja.
Ich kenne die nicht. Okay.
Die kennt man in Bottrop.
Okay.
Und
was war daran so legendär? War schon hart oder?
Nö, die war gar nicht hart. Ich fand die eigentlich sogar toll, muss ich sagen. Die war ruhig, nicht großartig spektakulär,
ja.
Aber man kannte Wellheim einfach, ja, ne, in okay. Bottrop.
Ja. So. Und sich in der siebten Klasse zu tätowieren, ist natürlich auch...
Ja, das war ne? Für damalige Verhältnisse nicht, keine gute Idee gewesen. Es gab super Ärger von allen Seiten.
Ja.
Die Eltern haben stunk gemacht, die Lehrer waren stinkesauer und ich war der Einzige, der gut zeichnen konnte und malen konnte und hatte dann mit Nadel und Faden auf meinen Kollegen Schriftzüge tätowiert wie Karate oder sonst irgendwas. Weil
noch Karate nicht mal Karate Kid, aber...
Ja, Karate-Filme guckt haben, Bruce Lee-Filme und so. Und... Und dann ging es eigentlich los. War die typische Sonne tätowiert am Meeresuntergang oder ein Kreuz auf dem Hügel und all so Sachen.
Ja.
Es waren ganz einfache kleine Sachen, die nicht größer
und
waren. Wie
handgestochen Handpoke?
Handpoke, der.
Ja, ja, klar. In welchem Jahr sind wir da?
Wir sind in dem Jahr, siebte Klasse.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 48.
Ja.
48, siebte Klasse. Ich glaube, das war jemand in der 80er, muss
ja,
das
ja, klar,
sein.
So
ein,
ja.
In der 80er war das.
Mhm.
Und da
wer fing kam denn auf die Idee überhaupt? Ich meine, wenn du der beste Zeichner warst, dann ist es natürlich naheliegend, dass du dann vielleicht als erster da ran darfst. Aber wo habt ihr Tätowierungen gesehen? Woher wusstet ihr das überhaupt oder du?
Oh, wir hatten immer neben unserer Schule Wellheim, da gab es einen kleinen Park und da saßen immer die Mettler. Die haben heimlich den Stromkasten aufgebrochen und haben da mit einem Kabel für ihren Tape-Deck schön Musik ablaufen lassen. Immer
ja.
Strom gezapft.
Ja.
Und haben schön Bierchen geschossen.
Die Heavies,
und
ja.
Die hatten dann immer schöne Tätowierungen. Ob die schön waren oder nicht, lässt sich streiten, waren ja. Trotzdem super cool für mich.
Ja.
Ich war begeistert davon.
Ja.
Und auch meine Kollegen in der Schule. Und ja, da es kein Tätowierstudium in Bottrop gab und wir als jungen Leute nicht großartig aus Bottrop rauskamen, mussten wir die Sache selbst machen.
Ja.
Also,
habt ihr die Heavies denn mal gefragt, so wo die ihre Tätowierung her hatten? Oder?
Ja, da haben wir gefragt gehabt. Da waren welche bei, die meinten, die waren irgendwo im Studio in Wilhelmshaven.
Aha, also viel also zu weit weg.
Also gehe ich mal von Sting aus damals, für die damalige Zeit, ob der, ja, oder der eine meinte, der war in Duisburg. Das kann auch überwiegend fast nur der Franz gewesen sein. Da war ich später auch mit meiner ersten professionellen Tätowierung im Studio.
Wie hieß der Laden?
Franz. Einfach nur Franz
nannte man. Ach so, okay. Sagt mir gar nichts, okay.
Ja. Dann haben wir gesagt, komm, das machen wir selbst. Weil die meinten auch, das kann man selbst machen. Dann nimmst du einfach so Nadelfaden, wickelst du da vorne drum, tunkst du in Rotringtusche ein und dann gibst du Gas.
Ja.
Ja, vorher mit einem Stift aufgemalt, eine Kleinigkeit. Und dann
desinfiziert, nö.
Ach nee, doch. Wir haben einfach die Nadel einfach hier mit einem Feuerzeug abgeflammt.
Okay, ja.
Dann muss ja steril sein, brennt ja alles. Die Nadel war am Glühen. Ja. Und zack, dann Zwirn drum gewickelt, wo die abgekühlt war. Und dann in eine Tusche rein.
Wo habt ihr das gemacht? Irgendwo auf einer Kellertreppe oder bei dir
genau
zu Hause?
Genau so. Ja? Auf einer Kellertreppe und Kollege im Kinderzimmer. Einfach draußen in den Park haben wir das gemacht.
Ja, auch sichtbare Stellen oder schon so, also Unterarm auch?
Direkt Oberarm, Wade, zack.
Ja, ja, okay. Ja. Also, ja. Also
Unterarm waren wir nicht gemacht, da waren wir eigentlich so schlau, haben wir nicht gemacht, muss ich sagen. Obwohl ich das schon wieder cool finde jetzt.
Hast du mal einen von deinen Kollegen damals getroffen, der die Dinger noch hat?
Ah, das ist eine traurige Geschichte, muss ich sagen.
Okay.
Also überwiegend meine Kollegen, eigentlich fast alle meine Kollegen aus der Schulzeit mit meiner Clique sind tot. Also damals war es mit den Marihuana-Rauchen, fing es an.
Das war
also
Einstieg?
Einstieg und dann ging es mit Heroin, nachher Blechrauchen weiter und dann war die Schore da und dann war ein elendes Desaster, muss ich sagen.
Krass,
ja.
Das tut mir leid.
Ja.
Hattest du da auch mal Kontakt mit?
Schore, nein. Die Finger immer.
Also mit harten Drogen nicht, sondern du hast natürlich auch mal gekifft und so weiter.
Gekifft
so
habe ich auch mal, hat auch mal Spaß gemacht,
bis
ich merkte, so produktiv ist das Zeug gar nicht, wie ich mir dachte. Ich saß immer auf dem Sofa und habe mir Schokobons gegessen und habe mich dann irgendwann nach einem Jahr so angekotzt, dass ich auf der Arbeit saß, war am Tätowieren und wollte mir einfach eine Pfeife anzünden. Hatte ich die Bock gehabt, beim Tätowieren mir eine Pfeife anzuzünden, da habe ich mir gedacht, nee, Norm, so, das geht nicht, ab nach Hause gefahren, die ganze Scheiße weggeschmissen, Ende Gelände.
Ja.
Das war's.
Ja.
Okay. Das war so meine Erfahrung, kiffen, muss ich sagen. Ja.
Ja.
Habe ich ein Jahr gemacht, war toll, mache ich dann nicht nochmal.
Ja, ja, genau. Ne? Du sagtest schon, du saßt auf der Arbeit, das heißt, du hast den Weg aus der 7. Klasse mit Handpoke, du warst da so angefixt, dass du gesagt hast, oder sagen wir mal, bleiben wir dabei noch mal. Hast du auch, klar, Handpoke klingt immer nach Schrott-Tattoos bis zum geht nicht mehr, aber wenn du damals deine erste handgepokte Tätowierung verglichen hast mit der 15. oder 20., hast du das schon gemerkt, warte mal, das könnte man auch machen, so hält das vielleicht besser. Also hast du während des Handpokes schon eine Entwicklung festgestellt und gedacht, so ich werde
so weit kann man gar nicht. Ja, wir haben echt wirklich uns gegenseitig jeder ein, zwei Tätowierungen gemacht und dann gab es so viel Ärger von den Eltern, da haben wir erstmal bleiben lassen, ganze Sache.
Wirklich, okay.
Da gab es richtig Rambazamba.
Ja.
Da gab es richtig Rambazamba.
Du hast die Dinge auch nicht mehr auf dir selbst, oder?
Nein.
Ja.
Ich habe auch übertätowiert.
Ja. Im Nachhinein bereut man es.
Ich bereue eigentlich schon wieder.
Klar,
ich bereue wirklich, dass ich mir meine erste Handbook-Tätowierung übertätowieren ließ.
Wo war die und was war das?
Die ist unten auf der Wade, war ein Kreuz mit so einem Hügelchen auch, so richtig
klassisch.
Oldschool, klassisch. Ja. Und der Axel von Tätowalien damals aus Krefeld hat mir die übertätowiert. Und eigentlich hätte ich nicht machen sollen.
Ja.
Wenn ich jetzt da drauf gucken würde, würde ich echt an die Zeit immer wieder dran denken.
Ja, eben.
Und würde echt schmunzeln.
Ja.
Man sollte so alte Sachen nicht immer übertätowieren.
Ja.
Sage ich auch vielen Kunden, wenn die mit Cover-Ups im Laden reinkommen.
Ja. Ja, vor allem, wenn sowas Kleines ist, dann lass es halt stehen und mach was anderes drumherum.
Genau.
Das merkt ja auch gar keiner, ne? Ja, aber ey, same hier so, ne? Also, ja. Und du hast den Weg dann, du warst dann so angefixt, dass du dann tatsächlich ein paar Jahre später, hast du mal eine normale, in Anführungszeichen, Ausbildung gemacht, irgendwas nach der Hauptschule? Oder?
Ich bin von der Hauptschule aus in eine Berufsschule reingegangen, konnte dann so ein paar Berufe reinschnuppern und habe dann mich auch für Maler und Lackierer entschieden.
Okay.
Hab dann da die Lehre gemacht als Anstreicher und habe die Firma Ostgarte kennengelernt in Bottrop und habe in der Berufsschule bei dem alten Herr Ostgarte sehr viel gelernt, muss ich sagen. Ich hatte da nicht nur Anstreichen gelernt, sondern auch Blattvergoldung, Bleiverglasung, aha, alte Restaurationsarbeiten, die man gemacht hatte.
Also
und,
was so ein bisschen in Richtung also künstlerischerer Arbeit ging, also als zumindest eine plane Wand anmalen oder so.
Genau.
Ja.
Die Arbeiten habe ich da bei den Herrn Ostgarte gelernt, sowie auch Bühnenbildnerei in der Berufsschule Bottrop.
Aha.
Und
haben die auch sofort gecheckt, dass du da was drauf hast?
Ja, er hatte gesagt, ich wäre hier in NRW falsch am Platz. Da sollte ich für diese Arbeiten mehr nach Richtung Süddeutschland gehen. Aha. Da hätte ich bessere Berufschancen. Ja. Aber ich bin dann doch in Bottrop hängen geblieben. Und die Firma, die sein Sohn hatte, die normale Anstreicherfirma, da bin ich dann gelandet und merkte, dass diese Arbeit auf Dauer doch nicht meine Kreativität entspricht.
Ja.
Dementsprechend hatte ich die dann auch aufgehört damit und habe dann erstmal ein Jahr lang arbeitslos und Spaß dabei gemacht.
Ja.
Und in dieser arbeitslos und Spaß dabei Phase kam ich aufs Tätowieren wieder zurück.
Mhm. Da ganz ging's kurz, zu deinem zeichnerischen Skills. Wo kamen die her? Konnte dein Vater auch gut zeichnen?
Ja, mein Vater konnte sehr gut zeichnen, aha, hat da aber gar nichts draus gemacht.
Okay, der hat privat...
Ja, ab und zu mal schöne Bilder gezeichnet mit Tusche und so,
ja,
wo wir als Kinder immer drauf geschaut haben, aber selbst hat er nicht auf Reihe gekriegt, irgendwie da was draus.
Aber das Talent hast du schon von ihm anscheinend.
Gehe ich von aus, ja.
Ja.
Ist so, ja.
Und dein Opa, war der auch irgendwie was? Lag da was?
Mein Opa, der ist sehr früh gestorben,
okay,
nach dem Zweiten Weltkrieg,
ja,
unter Tage und daher kannte ich den nicht von Vaters Seite her.
Okay.
Von meiner Mutters Seite her, da war keiner künstlerisch in der Richtung so begabt, muss ich sagen.
Ja.
Da waren Malocher.
Ja,
ja, ja. Arbeiter.
Ja. Lebt dein Vater noch?
Mein Vater lebt noch, ja.
Ja. Was hat der da gedacht, als du so wirklich deinen eigenen Laden hattest, auf hohem künstlerischen Niveau tätowiert hast? Musste der sich da erstmal dran gewöhnen, weil Tätowieren, klar, müssen wir nicht drüber reden, in den 90ern, so hatte einen bestimmten Ruf und so weiter und so fort. Wie war da so eure Beziehung?
Da haben wir den Knackpunkt, die Beziehung ist schon weit vorher zerbrochen.
Okay.
Und ich hatte mit ihnen gar keinen Kontakt mehr, also schon Jahrzehnte nicht mehr.
Okay.
Kontakt. Der weiß auch gar nicht, was der überhaupt davon denkt oder der wusste es nachher irgendwann mal, aber die Interesse war gar nicht da an seine Kinder. Also
krass, okay.
Da war nichts. Mein Großvater war mehr mein Vater. Aha. Und der sagte immer, tja, Norm, tätowieren, mach du mal, aber mach eins richtig, immer die Steuer. Sonst hast du Ärger. Habe ich mich dran gehalten, habe ich nie Ärger gehabt.
Ja.
War ein guter Ratschlag, den sollte man auch nachkommen.
Ja, und für ein wunderschönes Häuschen mit einem ganz tollen Garten hat es auf jeden Fall gereicht. Also,
hat es gereicht,
ne? Ne? Ja, okay. Gut, nach dem Jahr ein bisschen rumhängen, Pimmel raus, ne? So dachtest du, Mensch, ich muss vielleicht in diesem Tätowiermetier da irgendwie eine Lücke finden.
Ja, hast du dich zu der Zeit auch noch weiter? Ich war zu der Zeit, lebte ich in einer WG, das war so, der Turm hieß das, also war ein super Begriff,
in
dieses Haus, ja,
ja.
Da lebten so Punker drin überwiegend, lockere Menschen und
lockere Menschen ist sehr gut ausgedrückt.
Menschen und das Coole war, ich wohnte mit meinem Zimmer genau über den Eingang von Sexyland, der Sexshop von Bottrop.
Oh,
die Nummer 1 als Sexshop. Ich kann euch sagen, ich habe Spaß gehabt.
Okay.
Wirklich.
Ja.
Man ist gerade 18, man wohnt über einen Sexshop und da wenn gibt, man Langeweile
da gibt es
hatte.
Ein Stückchen Rotlichtszene und du wohnst genau oben.
Genau rüber. Ich habe immer, wenn ich Langeweile hatte, aus meinem Fenster mich rausgehangen und geguckt, wer dann da rein wollte.
Und dann,
dann habe ich so gesagt, hallo, hallo. Jetzt, ja, sie aber doch nicht und so. Und dann haben sie immer geguckt, wo kommt das her, wo kommt das her, weil keiner guckt nach oben. Und dann sind die ganz schnell mal vorbeigelaufen an der Tür.
Ja, ja,
klar. War sehr lustig, bis der Betreiber des Sexshops dann mal zu mir kam und meinte, hör mal, Noah, was kannst du denn machen? Wir hauen die Kunde ab. Wenn du ein paar Heftchen haben willst, die hasse welche, ne?
Aber ganz lustig.
War gut.
Ja, geil. Ja,
okay. Aber ganz lustig, ja. Und in diesem Turm war sehr schwer, überhaupt einen Beruf nachzugehen.
Ja.
Weil es war immer wieder Party, Party, Party. Mhm. Angesagt und natürlich mit diesem Klientel an Menschen, die da drin lebten, war es auf kurz so lang abzusehen, dass man mit Tätowierung in Kontakt wiederkommt. Und so war es dann auch. Und dann waren da ein paar Leute bei, die sich bei Ralph Feinlein tätowieren ließen.
Ah, okay.
Die waren Franz in Duisburg, waren hin und her. Und da war ich so geflasht von den Sachen, was überhaupt möglich war gegenüber meinem Handpicking früher.
Ja.
Und da war der Weg für mich schon fundamentiert, dass ich den Weg Tätowierer einschlagen muss.
Ja.
was ich dann auch getan habe.
Okay.
Ich lebte vom Sozialamt, meine Sozialhilfe kam, ich habe die Zettelchen heute noch von knapp 400 D-Mark, hatte einen Katalog von H.P. Brückner, dies war ein Tätowierbedarfsbetreiber aus dem Süddeutschland, Pforzheim, glaube ich.
H.P. Brückner?
Ja.
Ah, krass.
Diesen Katalog habe ich auch noch behalten, genau wie den Zettel von meiner Sozialhilfe und habe von meiner kompletten Sozialhilfe mir eine Tätowiermaschine bestellt. Ich hatte nichts zum Essen, war mir scheißegal, ich musste das Ding haben. Mhm. Ich das Ding bestellt, habe ich bekommen. Tja, jetzt brauchst du natürlich eine Nadel dafür, die war natürlich auch nicht dabei.
Ja.
Habe ich eine Maschine gehabt, keine Nadel, habe ich mir irgendwann zusammengebaut aus Heißklebe, Wachs und all so ein Zeug und eine Nadel dran gemacht und habe dann damit tätowiert. Und dann beim Tätowieren blieb die Nadel im Kunde stecken und ich guckte so auf meine Maschine, oh, wo ist die Nadel? Kunde auf den Arm, steckt die Nadel drin. Ja. Und so waren dann die ersten Startversuche gegeben bei mir.
Und dann den Schritt, einen eigenen Shop aufzumachen oder so?
Nein. Der war noch gar nicht da.
Ja.
Wir lebten in dem teilweise einfach besetzten Haus oder einfach, man sagt einfach so, wir haben keine Miete gezahlt. Besetzt hört sich immer so komisch an.
Ja. Gab es da viel Stress mit Bullen und so? Oder?
Gar nicht. Wir hatten auch zwischenzeitlich keine Haus- und keine Wohnungstür mehr, wenn wir da Partys gemacht
haben. Welche Tür wollen sie eintreten, wenn es keine gibt?
Genau. Ja. Die kamen einfach rein und standen dann in eine Gemeinschaftsküche bei uns, einen Joints am Rauchen gewesen.
Okay.
Nur total besoffen, überall standen Bierflaschen rum.
Ja.
Und Jungs, ist doch mal wieder so weit bei euch. Wie ist das dann von der Polizei? Könnte man nicht leiser sein? Wir haben heute Mittwoch. Mhm. Ja. Und nicht Samstag. Die waren eigentlich...
Und du so, ach ja?
Die kannten uns schon. Und das war eigentlich ganz okay eigentlich. War eine entspannte Zeit, muss ich sagen.
Die haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, da sind die ganzen Bekloppten auf einem Haufen. Haben wir die so ein bisschen im Blick. Ne? Und die tun ja so wirklich nichts. Dann lass er einfach mal.
So war das auch eigentlich. Tätowierstudio war da noch gar nicht dran zu denken.
Hast du dich zu der Zeit weiterhin dich selbst tätowieren lassen? Und wenn ja, wo?
Ich war dann... Im ersten Tätowierstudio, wo ich mich tätowieren ließ, das war in Duisburg-Ruhrort.
Bei dem Franz.
Beim Franz, genau. Da bin ich rein mit 300 Mark, da war die zweite Sozialhilfe, die ich hatte. Zack, rein, war beim Franz. Und ich guck den Katalog an.
Ja.
Boah, ey, die Hanya-Maske will ich haben.
Aha.
Was willst du dafür haben, Franz? 150 Mark. Ja, hast du heute noch Zeit?
Weißt du noch, was das für Vorlagen waren? Weil Hanya ist ja ein cooles Motiv und...
Keine Ahnung, was das für Vorlagen. Das kann mich nicht mal dran erinnern.
Wusstest du so um die Mythologie von Hanya oder so? Oder fandst du einfach nur die Teufelsmaske?
Teufelsmaske drauf, geil, Ast rein.
Ja.
Drauf gemacht, war gerade fertig.
Wohin? Welche Stelle?
Das war linker Oberarm.
Ja. Auch nicht mehr da, ne?
Doch. Ja? Die habe ich nicht weggemacht. Nein, die habe ich nicht weggemacht.
Okay, dann muss ich gleich nochmal zeigen.
Die habe ich nicht weggemacht. Und er war fertig. Ich gucke in mein Portemonnaie. Cool, 150 Mark, da habe ich nur 150 Mark zum Essen kaufen. Immer hast du noch Zeit?
Ja.
Weil da wieder so Zeit. Jetzt noch. Machst du andere Arme eine?
Ja, klar.
Jo, komm, zack, noch mal für 150 Mark ein anderes Tattoo gemacht. Einen Totenschädel.
Okay. Gibt's den auch noch?
Gibt's auch noch.
Ja, super, ja geil.
Ja.
Okay. Hattest du dem Franz damals gesteckt, dass du auch so in dem Turm?
Nein, gar nicht. Nee. Ich habe gar nichts dazu gesagt. Und,
was war das? Was war das für ein Typ? War das eher so ein Biker?
Biker, ja. Ob er Bike gefahren ist, weiß ich nicht. Er hatte sehr viele Kampfhunde im Studio drin, Teppichboden, Couch drin, Giftschlangen ohne Ende, waren da Terrarien drin. Und dann stand hinten in der Ecke so ein Ultraschallgerät, Netzgerät. Und dann hat er da tätowiert.
Ja.
Das waren auch sehr abenteuerliche Versuche, die da stattgefunden sind in Sachen Hygiene. Darf ich gar nicht drüber nachdenken. Der hat die Farbtöpfchen auch wieder zurückgekippt in eine Farbflasche, wenn die leer war, wo Blutreste drin waren. Darf man gar nicht drüber nachdenken.
Ja.
Er hat einfach nur einen heißen Ultraschall gehabt, wo die Maschine gesäubert hat, zack, den nächsten damit tätowiert.
Ja.
Da war kein Nadelwechsel zugange. Da war eigentlich ziemlich russisch Roulette, muss ich sagen, was man da gespielt hat, sich da tätowieren zu lassen.
Aber es war ein offizieller
Laden.
Tattoo-Shop,
war wahrscheinlich für die Zeiten in Ende der 80er in vielen Studios gang und gäbe, dass man keine Ahnung hatte. Handschuhe hatten die auch nicht angehabt.
Hm.
Da hat keiner Handschuhe angehabt.
Ja. Die Fotos kenne ich noch in den 80ern.
Die hatten alle schwarze Fingernägel ohne Ende runter, weil die Tätowierfarbe da reinlief.
Ja.
Und das war, ne?
Hm. Hattest du da, weil war so ein Biker-Typ und so, hattest du da Respekt in den Laden überhaupt reinzugehen? Oder war
man hatte schon so ein bisschen Respekt und ein bisschen Flattern, muss ich sagen. Ne?
Ja.
Ich bin da reingegangen, so also 18 Grad, gehst mal rein, unter 18 machen die das ja nicht. Ne?
Ja.
Also da war ich ganz leise, hallo, was willst du denn hier?
Ja.
Ein Tattoo. Setz dich mal dahin. Bist du 18? Ja. Ja, dann wart mal. Ja,
noch gar nicht nach Ausweis gefragt.
Ach Quatsch.
Ja, ja.
Habe ich auch mitgenommen gehabt. Ich habe mitgenommen gehabt, ja.
Okay. Gab es damals schon Tattoo-Publikationen? Also Zeitschriften, wo man was gesehen hat? Oder war das noch nicht die Zeit? Kam das erst später, Anfang der 90er? So?
Doch, es gab schon...
Obwohl, wir sind gerade Anfang der 90er.
Anfang der 90er. Es gab am Bahnhof in Oberhausen, wo ich dann regelmäßig war, wenn mal eine neue Zeitung kam. Wie hieß die denn? Tattoo-Motiv?
Aha.
Glaube ich, und die Skin Art.
Ja, aus England war, glaube ich, Skin Art.
Skin Art oder USA? USA, ja, Skin Art?
Ich glaube, scheißegal, ja.
Ich meine, war sogar USA, war das Skin Art. Das waren so die Zeitungen, wo ich immer, wow, geil, die musst du haben, die kam auch nicht jede Woche oder jeden Monat, manchmal, glaube ich, alle 2 Monate nur, und da war ich immer ganz heiß drauf.
Ja. Erinnerst du dich noch an eine Arbeit, die du gesehen hast, wo du sofort gedacht hast, wow, das ist möglich? Was auf so hohem künstlerischen Level war, wo du dachtest, gibt's doch gar nicht.
Das waren Arbeiten von Jack Rudy damals oder von Paul Bruce, die ersten, die ich gesehen hatte Anfang der 90er, mit die Schattentechniken waren. Da war ich schon ziemlich geflasht. Oder die bunten Trolle von Tom Ptolemy zum Beispiel,
aus England.
Aus England.
Genau.
Die waren für mich sehr, sehr fein gearbeitet. Bane Luther war sowieso super cool mit seinem Style, wo ich auch eine Arbeit von habe.
Warum glänzt das Tattoo? Warum ist da Chrom?
Genau, die Chrom-Metalleffekte, die damals gemacht worden sind, ja. Die waren auch cool, auch vom Axel aus Krefeld, der hat die auch ziemlich stark gemacht.
Tattoo-Alien damals.
Genau,
ne? Ja. Hast du versucht, sowas zu kopieren? Oder das auch dann abzuzeichnen? Hast du gemerkt,
auf jeden Fall,
abzeichnen kann ich das?
Es war ja in den Zeitschriften drin.
Ja.
Und dementsprechend kamen ja auch Kunden, haben diese Zeitschriften geholt.
Ja.
Es gab ja kein Internet damals. Also
richtig.
Die Zeitung war der einzige Zugang nach außen hin, um Arbeiten von anderen Künstlern zu sehen. Und dementsprechend haben natürlich auch Kunden die Zeitung gekauft. Und die kamen auch in die Zeitschriften rein, so wie heutzutage, die mit ihren Smartphone reinkommen.
Genau.
Und dann haben sie gesagt, boah, guck mal, kriegst du so einen Effekt hin? Hab ich noch nie gemacht. Aber kann ich probieren?
Ja,
dann probier mal. Ja. Früher waren die Leute ein bisschen offener in der Sache mit Experimenten. Heute sind die ein bisschen verklemmter, muss ich sagen. Da muss das sein, was die sehen.
Ja.
Und früher haben die gesagt, komm, mach mal einfach.
Du hast zu der Zeit aber immer noch in diesem besetzten Haus quasi gearbeitet.
Nein. Da habe ich schon das Haus wurde dann, glaube ich, 1990 oder 89 wurde das verkauft und da mussten wir alle raus.
Ja.
Da war eine Abrissparty und dann musste ich mir eine Wohnung suchen.
Hatte scheiße.
Scheiße. Hab ein paar Tage noch im Auto gelebt mit meiner Frau damals und hatten dann die erste Wohnung gemietet in Oberhausen-Buschhausen. Ich glaube, 240 Mark war das damals.
Warum
und
aus Bottrop weg? Warum nach Oberhausen? Obwohl, ist ja echt nicht weit.
Nee, da hatten wir durch Beziehung eine Wohnung gekriegt.
Ja, okay.
Und dann haben wir gesagt, komm, die nehmen wir. Die fluppte einfach so, ne? Eine Verwandte, die zog da aus, wir konnten einziehen, weißt du was, das ist ganz bequem. Und Oberhausen, Buschhausen, Bottrop, das ist ja alles ein Block.
Ja, genau, das geht so ineinander
rüber. Ist alles so ineinander rüber. Und so war das dann eigentlich, ja.
Hattest du, als du in dem besetzten Haus, in dem Turm da gearbeitet hast, du hast aber auch Geld für deine Tattoos genommen, ne?
Ich habe Geld für die Tattoos genommen, genau.
Ja.
Ich bin dann zuerst immer zu den Leuten hingefahren, hab die tätowiert.
Vor allem da war die dann Steuer so wahrscheinlich Mark. Noch nicht so ein Riesenthema, ne? Das war dann, ja.
Ach, da die...
Ja.
Ja. Das war,
wie willst du das auch angeben? In einem besetzten Haus tätowiert? Also, wär's ja schön blöd. Also aus diversen Gründen so, ne?
Ja, nee, das war sowieso nur Party saufen, feiern, laut Musik, ne? Also da war bei uns immer Halligalli. Und dann war das Haus ja so schon Ende abgeschrieben in dem Sinne. Und dann habe ich die eigene Wohnung gehabt. Und dann bin ich immer rumgefahren. Habe für 20 Mark ein Tattoo gemacht. Ne, 30 Mark, mal 40 Mark.
Also du bist quasi zu den Leuten gekommen nach Hause?
Ich bin zu den Leuten gefahren, zu meinen Kollegen damals oder zu den Leuten.
30 Mark für ein Tattoo, das ist ja viel, viel zu billig.
Ja, aber war damals so, wenn er von Sozialhilfe gelebt hat, das war viel Geld.
Ah, okay.
Und ich war ja super in der Anfangs noch. Ich habe auch alle Fotos aufgehoben davon. Ich habe alle Tattoos fotografiert und habe einen ganzen kleinen Ordner von meinen ersten Tätowierungen alle mit der Maschine.
Und den hast du noch?
Den habe ich noch, ja.
Da hätte ich auch mal ganz gerne später was gesehen.
Da zeige ich dir gleich mal was.
Geil.
Ja, da zeige ich dir
auch deine Oberarm-Tattoos, dass die noch da sind. Das dürfen wir echt nicht vergessen. Das ist wirklich.
Ja, die zeige ich dir auch.
Ja.
Ne? Und da merkte ich immer nur, das Equipment bei diesem Katalog HP Brückner, den ich hatte, kostet unheimlich viel Geld. Eine Tätowiermaschine war so viel wie einen ganzen Monat Sozialhilfe, die ich auch nicht mehr haben wollte, weil ich wollte arbeiten gehen. Ich hatte auf die ganzen Scheiß jetzt keinen Bock mehr, arbeitslos und Spaß dabei.
Ja.
Hab mir dann einen Job als Lagerist gesucht in der Firma Deichmann.
Ja, kennt man, ne?
Die, Schuh. Kennt man. Schuh. Die war so scheiße, habe ich in der Mittagspause gesagt, ihr könnt mich am Arsch lecken, gibt Papiere her.
Zack, wie viel Tag war das?
Erster Tag sofort. Und zack, raus war ich da. Auf kurz oder lang habe ich dann einen Job ein paar Tage später bei der Firma Repack GmbH bekommen. Uh-huh. Und habe dann da als Lagerist gearbeitet. Und da war ich auch dann sehr 1,5 Jahre, glaube ich. Und habe dann mich raufgearbeitet als Flurförderungsfahrer. Man nennt das auch heute
Gabelstapler. Das ist so ein geiles deutsches Wort auch, ja, ne?
Gabelstaplerfahrer.
Und ich bin auch während meinem Zivi Gabelstapler gefahren. Ich fand's mega geil.
Und da muss man sich vorstellen, ich hatte, mein erster Lohn war 1200 Mark. Das war so viel Geld.
Damals richtig viel
Geld. Da war richtig viel Geld. Ja. 240 Mark die Wohnung. Hey, mal, ja, ich war der Gott, ne? Und da konnte
und
ich
du mir, hast noch tätowiert.
Ich habe tätowiert. Ja. Und dann konnte ich mir Equipment kaufen von dem Geld. Ich konnte mir dann endlich mal ein vernünftiges Netzgerät kaufen. Nicht mit Batterie gebastelten Zeug da.
Wo kam das Zeug dann her?
Ein Netzgerät vom, von Konrad Elektronik.
Ach so, okay.
Habe ich da
gekauft. Der Tattoo-Supplier schlechthin.
Ja. Nichts. Und dann habe ich alles bei HB Brückner gekauft erstmal.
Ach, immer noch, ja.
Die echten Tätowierfarben. Das war auch, ich wollte ja Geld sparen.
Wo kam die Maschine her, die der so verkauft hat? Waren das
der auch hat die selbst aus- gemacht. Die hat die nicht.
Ach, krass.
Ja.
Hast du da auch noch welche von?
Nee, die habe ich leider nicht mehr, die Maschine.
Okay. Über den Namen bin ich tatsächlich noch nicht gestolpert. Ich hätte jetzt eher gedacht, das war so ein Supplier, der hat dann auch so Mickey Sharps oder irgendwie sowas.
Ja.
Ne? Und würdest du im Nachhinein sagen, dass das gutes Equipment war? Oder?
Nein, war kein gutes. Nein, es war kein gutes Equipment.
Ja.
Es hat mir echt mühselig Zeit geraubt. Hätte ich besseres Equipment gehabt, was ich ein Jahr später dann hatte.
Ja.
Da hatte ich dann aus den ganzen Tätowierzeitungen, die aus den USA an den Bahnhof zu kaufen gab, dann von Spalding & Rogers gehört. Und von National.
Die Klassiker.
Da habe ich dann hingeschrieben, ob ich einen Katalog haben könnte. Hat dann alles noch nicht per E-Mail gab es
nein,
nicht.
Nein, nein, nein.
Hat man einen Brief hingeschrieben, hat man ein paar Wochen gewartet und auf einmal kam ein Katalog.
Ja, ja.
Boah, da war ich so heiß drauf. Bin ich durchgedreht, ne? Ja. Also richtig durchgedreht.
Da aber dann musst du natürlich auch die Arschbacken zusammenkneifen, weil der nächste Step, ja, ich schicke jetzt mal 800 Mark oder so irgendwo hin nach Amerika und hoffentlich kommt dann hier überhaupt was an.
Hab ich aber so gemacht. War's. Ich habe das Geld im Briefumschlag gepackt einfach.
Ja.
Ich habe aufgeschrieben, was ich haben will, weil ich habe keine Kreditkarte gehabt.
Ja.
Ne, habe ich aufgeschrieben, was ich haben will, einfach die Dollars da reingesteckt, eine Sparkasse Dollar geholt, reingesteckt und haben die mir geschickt.
Ja,
genauso wie es war und haben mir jedes Mal geschrieben, ich soll das doch bitte nicht so machen mit dem Geld.
Ja, ja, ja. Ne?
Das
ist,
ja. Hat aber geklappt, ja.
Und als du dann deine erste Spalding & Rogers Maschine oder so in der Hand, hast du sofort geschnallt? Alter, das ist ein ganz anderes Level als
war,
Herr Brückner.
Da war ein surrender Motor, der schnurrte richtig, ja, muss ich sagen. Ne? Ja. Und ein anderer war wie ein Trecker.
Ja.
Ja.
Und du hast auch, und Tätowieren hat wahrscheinlich sofort viel mehr Spaß gemacht und es ging viel besser rein.
Ja, fluppte
so.
Richtig. Die Linien, die waren auf einmal nicht zerfranst.
Ja.
Die gingen richtig sauber gerade rein, weil die Maschine einfach so einen schönen Lauf hatte. Das Gewicht war anders, besser verteilt.
Ja.
Und da waren nicht so riesen Klötze im Handgelenk, schon für die damaligen Verhältnisse. War schon ein Riesenunterschied.
Ja. Du hattest gerade eben den Namen Paul Buß schon angesprochen. Ich ordne das mal für die Hörer, die das jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben oder noch nicht so wirklich von dem Mann gehört haben. Ich habe ja vor einigen Ausgaben oder vor einigen Episoden hatte ich mal ein Gespräch mit dem Olli Lonien. Und ich glaube, ähnlich prägend wie für einen Olli Lonien, ein Tätowierer wie Philipp Löw war und vielleicht immer noch ist, war das anfangs zumindest, würde ich einfach mal sagen, für dich Paul Buß. Beschreib Paul Buß mal als Person, du hast ihn dann irgendwann auch kennengelernt, und beschreib mal, was das Besondere an seinen Arbeiten war oder immer noch ist.
Also wo ich damals die ersten Zeitschriften mit seinem Bericht gesehen habe, war ich hin und weg von die Motive erstmal, weil ich auch super gerne Horrorfilme geschaut hatte damals auf
VHS. Und damals schon Heavy Metal interessiert.
Heavy Metal interessiert.
Fratzen,
Iron Maiden Cover und all so Sachen.
Wobei man sagen muss, alles in Schwarz-Grau.
Alles in Schwarz-Grau.
Ja.
Und das hat mich so damals fasziniert, dass man mit Schwarz-Grau so weiche Effekte erzielen konnte mit der Maschine und auch die Motive mir so gefielen. Das war New Jersey. Er kam aus New Jersey, ich lebte in Bottrop.
Ja.
Unvorstellbar, dass ich als 19-Jähriger nach New Jersey mal eben hinfahre oder fliege, mehr gesagt, und mir ein Tattoo machen
lasse. Vor allem in dem zeitlichen Kontext, zu der Zeit nach Amerika zu fliegen, das war ja ein Riesending.
War
auch arschteuer.
Ja, war, ne? Genau. Es war einfach nicht mal so einfach wie heute, wo du per Booking.com zack, klatschen, Flug buchst, ja, und ein Hotel buchst und zack, bist du da, auf Deutsch gesagt. Nee, aber dann kam's. Hanky Panky machte die Convention in Amsterdam.
Ja.
Und da...
Wusstest du, hast du damals schon, als du seine Arbeiten kanntest aus den Zeitschriften, hast du auch mal ein Foto von ihm selbst gesehen, wie der Typ aussieht?
Da war ein Foto von ihm bei.
Ja, beschreibe ihn mal, wie sah der damals aus?
Der war damals ein bisschen stabiler gebaut.
Ja.
Noch nicht ganz so stabil wie jetzt.
Hatte der noch die glatten blonde Haare?
Genau.
Und so ein ganz kleines Bärtchen, ganz am Anfang. Ganz,
ja.
Da sah der noch so ein bisschen Milchbubi-mäßig aus.
Und die Barbara als Frau hat er gehabt noch,
ja,
damals.
Ja,
seine
ja.
erste.
Mhm.
Ja.
So, und dann hast du mitbekommen, Hanky Panky
hat die Convention in Amsterdam organisiert.
Eissporthalle?
War das in der Halle am Bahnhof da. Wenn du den Bahnhof runterläufst Richtung Stadtmitte, da war eine riesengroße alte Ziegelsteinhalle.
Ja.
Ne, da hat er die organisiert und hat Werbung gemacht in irgendeine Zeitung, meine ich, was war das, von Philipp Bleu, und dass Paul Wust da wäre auf der Convention. Und die Zeitung habe ich gesehen, nicht hier am Bahnhof, sondern bei Dragon Tattoo in Venlo. Vom Gregory, der jetzt in Eindhoven ist. Damals war er in Venlo. Früher war er in Venlo.
Das wusste ich gar nicht. Ich war tatsächlich auch mal...
1989 war der in Venlo.
Ah, krass.
90 rum.
Okay.
Ja, und da habe ich die Zeitung gesehen, hat er mir gesagt, immer, da ist Paul Booster, du findest das so toll.
Ja.
Zack, gehört, hingefahren mit dem Zug, paar Tage später, wo die Convention war, mir Geld eingepackt.
Das war 92, 93, 94?
92, 93 war es, glaube ich.
Ja.
Mhm. Ja. Hingefahren und...
War das auch die Convention, wo sich der Andreas Köhn und der Ilja und so von dem Markus Pacheco haben tätowieren lassen?
Ja, auch damals.
Das ist im Nachhinein die legendärste Convention, glaube ich. Die
Zweimal hat er die gemacht. Die waren
sind
so
quasi diese ganzen crazy Ami-Aliens zum ersten Mal über Europa hergefallen,
das
sozusagen.
Das war richtig cool. Das war richtig cool. Und da...
Du wolltest natürlich von ihm tätowiert werden und den kennenlernen.
Natürlich, das war mein Ziel. Da bin ich hin ganz früh morgens mit dem Zug hier rein, in Oberhausen Zug eingestiegen, Amsterdam durchgefahren, ausgestiegen, runtergelaufen, stand ich an der Halle, läuft der schon an mir vorbei. Ich, das kann nicht wahr sein. Astrein, da ist er.
Wie war dein Englisch damals?
Gar nicht. Ich hab gar nicht Englisch. Ne? Und egal, er
hat Tattoo, mir vorbei. Tattoo hier.
Die durften nicht rein. Wir mussten draußen stehen.
Ja.
Und dann ich rein in die Halle, wie ein Superfan. Ja. Reingeguckt, wo ist der? Zack, da ist er.
Ja.
Oh, cool. Hingegangen, ich gefragt, ob er Zeit hat für ein Tattoo. Auf Deutsch einfach, weil ich gar kein Englisch kann.
mit so einem englischen Akzent am besten. Kannst du mir eine Tätowierung machen?
Ja, so schlimm nicht. Und dann, er wusste gar nicht, wie er reagieren sollte.
Ja.
Aber die Barbara, also seine damalige Lebensgefährtin, hat sich echt Zeit für mich genommen. Und hat dann...
Hat er die rote Haare?
Nee, schwarze.
Okay, sorry.
Hat so ein bisschen hin und her getalkt mit Deutsch, Händen Englisch, irgendwie so Hände und Füßen. Und da mache ich einfach Unterarm.
Ja,
ich habe gesagt, krass. ich habe 1000 Mark bei, machen wir für 1000 Mark einen Unterarm.
Ja.
Klatsch, habe ich das Geld gesagt, hier, das habe ich mehr nicht. Und dann meinte er, in 3 Stunden bist du dran.
Ja,
ja. Ja, und dann hat er mir einen Unterarm gemacht.
Okay.
Ganzen Abend lang. Das war cool.
Und natürlich irgendeine Horrorfratze, sowas. Und das Ding hast du natürlich.
Habe ich hier immer noch. Ich habe mir dann auch den ganzen Arm machen lassen nachher.
Ja.
Hatte mir dann ein paar Monate später in Dunstable von ihnen den Arm weitermachen lassen.
Ja.
Und dann
du bist ihm dann quasi hinterhergereist und er hat immer weitergemacht, ne?
Genau, ich bin dann hinter ihm hergereist und dann war wieder in Amsterdam eine Convention ein Jahr später. Und da habe ich ihn dann mit nach Hause genommen. Er hat aber mit mir im Studio gearbeitet.
Ganz kurz, das, was ich ja faszinierend fand auch damals an Paul Boos, es gab ja kaum einen Tattoo-Stil zu der Zeit, japanisch vielleicht noch, wo man so geil anbauen konnte, ne? Weil ja so viel weich schattiert war und so weiter und so fort. Also das kann ich mir wunderbar vorstellen, dass der da mit einer Fratze anfängt und dann, der hat wahrscheinlich auch alles freihand aufgemalt.
Alles freihand aufgemalt, ja.
Ja. War das auch neu für dich damals, als der da auf einmal mit so einem Stift
war? Schon extrem phänomenal, dass der so Sachen aus dem Kopf raus,
ja,
ohne irgendwo abzugucken, allein so anatomische Bilder gemalt hat, besonders Hände, Füße und Körper,
ja,
die einfach so drauf gemalt hat. Einfach so zack, 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 hm, und hat er losgelegt.
Ja.
Das war für mich Neuland komplett.
Ja.
Wir hatten immer nur mit Stencil gearbeitet, abgepaust auf Deutsch gesagt,
ja,
ja, oder erst zig Stunden lang vorher gezeichnet und dann daraus ein Stencil gemacht. Und da kommt der und malt einfach mit einem Stift auf den Arm drauf und dann bist du erstmal baff.
Hattest du ihm irgendwas vorgegeben?
Nein.
Oder hast du gesagt, 1000 Mark und mach so viel, wie ich kriege?
Genau.
Ja.
Genau. Mach so viel, ich kriege dafür.
Ja. Und hast du in dem Moment das überhaupt erkennen können?
Ja,
ja.
Ja,
war
sehr, also sehr gut zu erkennen,
ja. Ja.
Die Zeichnung auf meinen Arm. Da habe ich schon Freudenpipihose gehabt, fast.
Ja, ja. Und hast du dich, ich meine, dein Englisch war eigentlich nicht vorhanden, aber mit den Augen lernt man ja am besten. Hast du dann sofort gesehen, was hat der für Maschinen, wie schattiert der?
Genau, das war ja auch so mein Ziel. Ich habe geguckt, wie ist das Netzgerät, wie viel Volt.
Und da ist natürlich die perfekte Stelle, du siehst ja,
ja
alles.
Ja, genau.
Ne?
Deswegen habe ich sofort Unterarm genommen. Innenseite,
ja,
Unterarm,
ja,
hingewickelt, nur drauf gucken kann, wie,
ja, ja,
er jeden Millimeter genau macht. Wie von Abwischen bis Säubern, wie Zeichnen, die Schatten, die Linie, welchen Winkel steht die Maschine, die Nadel zur Haut und all so Sachen.
Ja.
Da war für mich so der Punkt, wo ich am meisten einen guten Schub nochmal gekriegt hatte.
Ja, und dann warst du natürlich, das war ja quasi so ein Informations-Overkill für dich. Und dann kamst du nach Hause. Ne?
Konnte ich nicht schlafen. Konnte nicht schlafen.
Weil du das alles sofort umsetzen wolltest.
Ja, ich wollte umsetzen. An einem Tag Kollegen angerufen.
ich mach dir was umsonst.
Ja, genau. Komm, ja, ich mach dir mal Tattoo, ne? Ja. Dann geh los, ne?
Ja. Aber hättest du ja auch selber bei dir auf dem Bein ausprobieren können oder so?
Nee, habe ich nie gemacht.
Okay, warum nicht?
Nee, weil ich gemerkt habe, weil erstmal habe ich das Bild, wenn ich das richtig platziere, auf dem Kopf rum.
Ah, okay.
Ja, und ja. Ich wollte mich nicht irritieren lassen von meinem eigenen Schmerz.
Stimmt.
Ich wollte, wenn ich tätowiere und was Neues lernen will, was experimentieren will, brauche ich freien Gedanke dafür.
Ja.
Und wenn ich immer an meinen Schmerz mich erinnere, weil ich immer mich da reinpieke, bringt mich das nicht weiter, habe ich mir gedacht.
Ja, okay. Weißt du noch, was du deinem Kumpel dann am nächsten Tag gemacht hast? Das war natürlich dann sowas, was in die Richtung ging.
Ja, die dämonische Fratze sofort.
Ja.
Ja.
Hast du dann auch Freihand aufgemalt?
Natürlich, auch Versuch. War natürlich auch nicht so toll, aber ey, ich muss
dein
sagen,
Kumpel so nach 5 Stunden, sag mal, was machst du da eigentlich?
Ja, dann war, für damalige Verhältnisse eigentlich doch schon ganz toll. Nur, na gut, wenn ich heute mit angucke, dann, ah.
Ja, ja. Was hat dich dabei sein Arbeiten auch so getriggert? Wir haben schon gesprochen über Heavy Metal und so. Du bist immer noch so ein Metal-Dude. Später hat er, glaube ich, auch war das quasi so der Leib- oder der Haus- und Hoftätowierer von Slayer und so weiter und so fort. Ne? Der hatte auch so ein Background. Das heißt, ihr wart ja schon mal ähnlich sozialisiert, zumindest. Ne? Was
ja
wahrscheinlich dann auch dazu beigetragen hat, dass ihr später, ja, weiß ich nicht, Freunde geworden seid oder besser bekannt wart.
Wir waren auf jeden Fall besser bekannt.
Ja.
Ich hatte ihn auch selbst besucht gehabt in New Jersey, habe ihm geholfen, sein Tätowierstudio leer zu räumen in New Jersey, sein erstes, und haben den Laden in New York eingerichtet in Big Apple.
Last Rights.
Ja, Last Rights.
In der Lower East Side.
Ja.
Ja, da war ich 2003, glaube ich, zum ersten Mal. Ja,
den ganz kleinen hinten, den dunklen,
okay,
Raum,
ja,
den haben wir da eingerichtet gehabt, und ich hatte ihm damals auch gar nicht gesagt, dass ich Tätowierer bin. Habe ich nie gesagt, bis er selbst auf die Idee kam, immer, Norm, kann halt sein, dass die Arbeiten von dir sind. Weil ich hatte immer Bilder zur Tattoo-Motiv geschickt,
ja,
nach Amerika, und da wurden dann schon ganz früh Arbeiten von mir veröffentlicht in der Zeitung.
Ach, krass.
Und daher kam man irgendwann drauf, hör mal, Norm, ich glaube, du tätowierst doch.
Guck mal, der Typ aus der Zeitung, aus Deutschland, der heißt auch Norman, so wie du.
Genau.
Also du hast quasi schon einen ganzen Arm von dem gehabt, den du in Europa gesammelt hast, wenn er hier war?
Ja, der halbe, ja, Arm war schon voll. Ich glaube, nach dem dritten, vierten Mal erst, da kam er schon auf den Trichter, oh Norm, wer ist enorm, dann müsstest du sein, ja.
Ja, okay. Ja. Und also ich meine, wie reagiert man darauf? Theoretisch hätte es ja auch sein können, dass er sagt so, sag mal, kopierst du mich hier oder was? Oder wie? Oder, also, wenn der Typ ein Arschloch gewesen wäre, hätte man ja, weiß ich nicht.
Hätte sein können, aber damals war das noch nicht so extrem mit den Copycats, wie man
genau
sagte. Damals war man sogar stolz, mal ein, ja, Horiyoshi 3 Motiv zu haben, das genauso nachzutätowieren.
Ja, genau.
Da war, okay, das nicht Copycat, verdonnert alles so.
Ja.
Man hat immer versucht, mal jemanden nachzumachen oder auch genauso zu arbeiten wie er, so wie der Olionien,
ja,
von Philipp Löh die Sachen so gut nachmacht. Ja. Mhm. Und da war das nicht verpönt.
Ja.
Ja, und Paul Wuss hat auch nie da was zugesagt. Bob Chirrell hat ja auch seinen Stil super nachgemacht am Anfang.
Ja, ja.
Und selbst war ich mit Bob Chirrell, Paul Wuss in der auf der ersten Singapur-Convention zusammen unterwegs. Und da haben wir unsere Arbeiten alle verglichen so am Tisch. So war richtig geil. Jetzt haben wir deine neuen, hier sind meine neuen Fotos, hier ist mein... Da gab es so Fotoalben, haben wir gehabt, weißt du, unser Portfolio. Heute machst du es ja nur mit dem Smartphone. Und da haben wir da erstmal verglichen und Vergleich. Guck mal hier, die Schatten da, die Schleimeffekte, geil.
Ja,
ne,
ja,
so.
Ja, ja,
ja. Und da gab es kein Neid oder Missgunst. Ne?
Ja, ja. Ja, vor allem ist es ja schon trotzdem... Klar, Paul Wuss war damals schon ein Riesenname, aber die Motive immer noch sehr, sehr nischig. Das hat sich auch nicht jeder machen lassen. Ich kann mich erinnern an den Arnulf, hieß der.
Ja, genau.
Der ist, glaube ich, immer noch in Köln. Der war Piercer und der hat sich einen ganzen Bodysuit abgeholt von dem. Da muss auch der Typ für sein, ne?
Ja, mit ihm war ich zusammen auch in den USA.
Ja,
okay. Mit Arnulf zusammen. So.
Okay. Und da seid ihr das erste Mal rüber?
Erste Mal war ich darüber mit ihm, ja.
Ja. Nach New Jersey damals noch.
New Jersey und dann New York. Eine Reise war das.
Ja.
Wir hatten dann auch bei ihm in seinem Heimathaus, also in sein Elternhaus gewohnt, beim Paul Wuss.
Mhm.
Auch in sein Kinderzimmer eigentlich schon.
Waren die Eltern da noch?
Ja, klar. Die Mutter war da. Die Mutter war da, der Vater nicht. Weiß nicht, ob wir die für ein Verhältnis hatten.
Ja,
die
okay.
Haben wir auch gar nicht gefragt gehabt.
Ja.
Und da war auch ein super cooles Erlebnis gehabt. Wir hatten einen guten Abend gehabt und gut was getrunken gehabt.
Ja.
Und ich war immer super früh wach und hatte so Hunger. Ey, da kannst du dir vorstellen. Ich bin wach geworden vom Magen.
Auch noch gejetlaggt und besoffen und
Ja, das fiel mir ein. Wir sind irgendwann mal an so eine Wendy-Laden vorbeigefahren.
Ja, genau.
So was hier wie Burger King. So
ja, ja. Wendy gab es aber auch in Deutschland in den 90ern.
Ah, ja.
Anfang der 90er. Ich weiß noch, auf der Bahnhof Straße in Gelsenkirchen, da gab es mal Wendy, ja. Danach Pizza Hut, egal.
Auf jeden Fall, zack, jetzt laufe ich da runter und hole mal für alle Hamburger.
Ja.
Ganz früh morgens.
Ja.
Weil die haben ja immer auf, die Dinger leben.
Klar.
So, ich runtergelaufen, zack, kommt Polizei, wurde erstmal verhaftet.
Weil?
Ich laufe. Erstmal haben die Straßen keinen Bürgersteig da.
Ah, ja. Du bist sofort verdächtig, so.
Genau, ich,
ohne
ich
Auto.
Laufe. Dann habe ich denen versucht zu erklären,
mit meinem Nicht-Englisch. Kein Englisch?
Mit meinem Nicht-Englisch.
Voll der Alien, ja.
Aber einen Segen meinen Pass bei gehabt, weil ich so froh den Reisepass bei hatte.
Deutschen Pass.
Ja, die haben mich für bekloppt erklärt, dass ich Hamburger hole.
Ja.
Ich habe nur Hamburger, Wendy. This way. Geil. Yeah, ja. Rückweg haben die mich wieder kontrolliert, ob ich Hamburger gekauft habe.
Ja, ja, geil. Erstmal ausgepackt. Okay, ja, looks like a hamburger, yes.
Auf jeden Fall kam ich danach über eine Stunde laufen, wieder zurück.
Ja.
Na, Paul Wuss, alle noch am Pennen gewesen. Ja. Alle werden wach von dem Geruch der Hamburger-Tüten. War richtig gut. Und dann meinte der Paul, hör mal, Norm, du hast doch gar keinen Führerschein. Ja, ja.
Ich bin gelaufen.
Ja, ich bin gelaufen. Hat er mir bis heute nicht geglaubt.
Krass.
Hat er mir bis heute nicht geglaubt. Er meint, ich wäre mit seinem Auto gefahren.
Tja, das erklärt vielleicht, weil du immer noch so ein dürrer Hungerhaken bist und gut in Shape und der Paul Wuss mittlerweile 150 Kilo oder mehr wiegt. Ne?
Ja, wahrscheinlich.
Könnte eventuell sein, ja. Ja, stark. Und danach warst du dann noch häufiger in den USA?
Nee, eigentlich nicht.
Nein.
USA, muss ich sagen, ist nicht mein Land. Es ist schön anzusehen, es gibt viel zu erleben da, aber es zog mich nie so unbedingt nach USA hin, so von Urlaubsreisen.
Okay.
War nicht so meine Welt.
Ja. Und du sagtest, du hast dann quasi mit dem den neuen Laden ihm geholfen, den einzurichten, Last Rides hieß der, ne?
Genau.
Ich war da halt einmal drin, ich glaube 2003 oder 2004, als ich zum ersten Mal in New York war und es war ein sonniger Tag. Und ich kam da rein, ich habe erstmal gar nichts gesehen.
Genau, düster.
Richtig düster. Richtig dann lief da irgendwie Cannibal Corpse im Hintergrund.
Ja, geil.
Ne? Da dachte ich, okay, das wird der Laden wohl schon sein. Ne? Aber da war das wirklich ein frühlingshafter, sonniger Tag. Ich habe erstmal gar nichts gesehen. Pechschwarz da drin, ne? Und mit Kopflampe gearbeitet, glaube ich, ne?
Naja, mit Kopflampe auf, ja. Und ganz, ganz, ganz klein war der Raum.
Ja,
er hat vorne einen Raum gehabt, ein kleiner Raum für Souvenirs zu kaufen, die er selbst designt hat. So Kettenanhänger, Schmuckstücke, T-Shirts und all so Sachen.
Mhm.
Und hinten drin hat er dann tätowiert.
Ja.
Und der Raum, der war auch nicht größer, muss ich sagen, wenn ich drüber nachdenke, wie 20 Quadratmeter.
Ja.
Ja.
So. Und dann hattest du deinen ersten Arm von Paul Wuss und dachtest, komm. Ey, jetzt habe ich von besten Tätowierer Einflüsse gesammelt und bin in die USA und was auch immer. Wie wär's denn mal mit meinem eigenen Laden vielleicht? Und dann hast du Norms Tattoo in Bottrop aufgemacht.
Den habe ich schon, bevor ich Paul Wuss erste Mal getroffen hatte, schon ein Jahr vorher den Laden aufgemacht.
Ja.
Das war auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Bottrop. Da
warst du da die ganze Zeit?
Nein.
Oder bist du mal umgezogen?
Nein, da war ich mit Achim damals zusammen und einem Martin. Der Achim hatte da ein permanent Make-up Laden drinne wollte tätowieren lernen und braucht den Tätowierer, der da reinkommt.
Und dann kamst du mit deinem Horrorzeug.
Er hat mich angesprochen und meinte, hör mal Norm, hast du nicht Lust hier zu tätowieren, weil ich wollte auch lernen und ich konnte selbst noch gar nicht tätowieren. Ich habe jetzt gerade ein, zwei Jahre tätowiert und so sind wir dann ins kalte Wasser gesprungen, weil ich hatte gar kein Geld, so einen Laden aufzumachen, weil ich ja gerade ein Jahr Gabelstaplerfahrer gemacht habe, mein Geld für das Equipment ausgegeben hatte. Kredit kriegst du nicht mit 19. So und da habe ich gesagt, gut, mach ich das. Du hast den Laden schon, setze ich mich mit rein. Und dann ging es eigentlich los. Dann war ich da, glaube ich, 3 Jahre drin ungefähr oder 4 Jahre. Der Laden hieß Amok Tattoo, hatten wir den getauft gehabt.
Ah, stimmt.
Amok Tattoo hatte ich den getauft gehabt, den Namen. Und es war aber keine gute Zusammenarbeit mit Achim. So netter Kerl, muss ich sagen, wirklich. Aber geschäftlich gesehen eine Katastrophe.
Okay.
Unzuverlässig gewesen im geschäftlichen Sinne her.
Mein Opa hat schon gesagt, die Steuer muss stimmen.
Genau, da habe ich mich auch immer dran gehalten.
Ja.
Und da habe ich dann gesagt, ich werde mich von ihm trennen und den eigenen Laden auf der Passstraße eröffnen.
Und genau, da klingelt was. Die Adresse
sagt. Den habe ich dann im Dezember oder November 1994 aufgemacht.
Alleine?
Alleine.
Ja.
Und da war ich dann auch, bis ich den Laden an Gordon Klaus übergeben habe.
Ja. Der hat den Laden heute noch?
Der Black Tiger Tattoo. Das Haus wurde verkauft. Dann
okay.
Wurde weg, gibt es gar nichts mehr drin.
Ja, ja, okay. Wie war damals so deine Kundschaft zu der Zeit? War Bottrop froh, endlich einen halbwegs okayen Tätowierer zu haben? In deiner Person?
Ja, ich sag mal so.
Und hast du die Leute. Ich meine, du hast sie ja wahrscheinlich überfallen mit deinem Stil. Das haben viele wahrscheinlich vorher noch nicht gesehen. Aber Vorteil natürlich, wenn du einen ganzen Arm hast von demjenigen, der in dem Stil arbeitet, der Weltbeste ist, das sehen natürlich Kunden.
Da war ich muss ehrlich sagen, war der Knaller.
Ja.
Ich habe die ganze Metal-Szene gehabt bei mir. Die ganzen Metaler waren bei mir.
Ja.
Wir haben nur coole Sachen gemacht.
Metal-Szene immer relativ stark im Ruhrport.
Von geile so, ne? Morbid Angel-Cover, bis alles Mögliche haben wir tätowiert, war richtig geil.
Ja. Ja. Also alles, was Würmer und Schädel
alles
und
Fratzen. Musste eklig sein, sabbern, böse und düster.
Ja, ja. Wie warst du damals so als Typ drauf? Du hast gesagt, du hast mal ein Jahr gekifft und so und dann mal arbeitslos und so. Aber es klingt eigentlich, wenn du dich schon aus geschäftlichen Gründen von jemandem trennst, also Martin hieß er, glaube ich?
Achim.
Achim, entschuldige, bei Amok Tattoo. Das klingt eigentlich schon nach einem relativ klaren Geist, in einem Alter, wo viele noch sehr spinnert durch die Gegend laufen. Du warst da ungefähr 20?
19.
19?
Ich habe mich in 19 selbstständig gemacht und habe es dann bis heute durchgezogen.
Ja.
Dieses arbeitslosen Spaß dabei hat mir echt gezeigt, dass das Spaß machen kann im Sommer.
Ja.
Aber ist nicht lebenserfüllend. Man muss mehr schaffen und man muss seine Kreativität ausleben. Dafür braucht man manchmal Geld. Ohne Geld kommt man auch nicht viel weiter. Und daher wollte ich arbeiten. Und ich bin auch eine sehr kreative und produktive Person. Und ich muss schaffen. Ich muss das machen, schaffen. Und ich habe Träume. Und ich weiß, Träume kannst du verwirklichen im Leben.
Ja.
Du musst dich einfach nur reinknien. Und das mache ich immer.
Bleiben wir mal dabei. Was war denn so dein erster großer Traum in deinem Leben, den du dir tatsächlich erlauben oder verwirklichen konntest?
Studio aufmachen.
Bitte?
Ein eigenes Studio aufmachen.
Ja, okay.
Mich haben alle ausgelacht.
Ja.
Mich haben wirklich alle ausgelacht. Ich habe gesagt, ich werde jetzt Tätowierer, ich mache ein Studio auf.
Ja.
Die haben wirklich gelacht. So, ich mache einen Scherz, ich mache keinen Scherz, meine ich.
Ja, aber du hattest da ja auch schon in besetzten Häusern und so tätowiert oder in einem besetzten diesen Turm tätowiert und so weiter.
Deswegen,
und so
weil das man macht, jetzt nicht man macht das so nebenbei im besoffenen Kopf, denken die Leute damals, haben sie gedacht. Ja,
ich würde fast noch zurückgehen mit dem Verwirklichen deiner Träume, weil ganz ehrlich, du siehst Paul Buß, du bist total geflasht vor dem und fährst ohne irgendeinen Kontakt mit 1000 Mark nach Amsterdam und hältst deinen Unterarm hin.
Ja.
Ich finde, das ist auf jeden Fall auch eine Art von Traumverwirklichung.
Das kam ja dann noch.
Ja.
Erst Studio, dann kam dies und dann kam dies.
Ah ja,
und so habe ich hier immer, meine Ziele waren auch, waren Träume, aber auch realistisch. Ich habe jetzt keine, keine Träume, wo ich sage, ich werde jetzt...
Keine Hirngespinste.
Hirngespinste, genau. Sondern ist ganz real. Du musst dich einfach nur bemühen, durchsetzen und dranbleiben am Ball, ne?
Ja.
Und da habe ich immer durchgezogen im Leben.
Ja. Hast du aber auch irgendwann gemerkt, dass es auch wirklich einfach ein harter Job im Sinne von Arbeit einfach sein kann, wenn die Kunden immer mehr, immer größere Arbeiten haben wollen, ja, und du sitzt super den ganzen Abend zu Hause und wie organisiert man sich da? Muss ich jede Nacht bis 1 Uhr da sitzen, bis die Birne raucht und dann am nächsten Morgen, also das ist ja sehr aufwendig, vor allem wenn du anfängst dann so großflächige Sachen zu machen, oder hast du dann schon relativ auch Freihand gemalt, was natürlich irgendwie eine Zeitersparnis ist?
Es war, muss ich sagen, so 1998, 99, da war so die Grenze bei mir erreicht vom körperlichen und geistigen Arbeiten, weil der Andrang der Menschen, die auf das Studio in Bottrop zukamen, war so groß, dass ich konnte es nicht mehr bewältigen. Ich hatte einen Tätowierer oder zweimal bei mir arbeiten zwischendurch, aber die konnten halt auch nicht auffangen. Die Massen und die Anfragen waren so viel.
Das war so quasi der erste große Trend, der dann so kam.
Genau, oder? Da war der richtige Knallboom, muss ich sagen. Ne?
Ja.
Und da war ich so überarbeitet, dass ich schon nur noch ein Rauschen gehört hatte. Ich konnte nur noch mit Ohrenstöpsel schlafen. Ich war so durch.
Tinnitus.
Ja, nee, nicht so ein Piepen, sondern so ein Brummen. Ich war einfach nur noch durch.
Ja.
Müde, durch, und dann kam ich auf die Idee, ich hau jetzt ab.
Aha.
Ich fliege jetzt erstmal nach Indonesien. Da ist Bane Luther, da können wir die Sau rauslassen. Und
Tintin wollte auch dahin. War das dein erster Asientrip?
Genau.
Und du wusstest, weil du damals mit Bernie Luther, ja, wo es an dieser Stelle, einer der legendärsten europäischen Tätowierer, ja, überhaupt, ist immer noch in Wien.
Mhm.
Den hattest du wo kennengelernt? Wo seid ihr Freunde geworden?
Ich glaube, wir haben uns auf Conventions kennengelernt, haben wir uns, und da meinte er auch irgendwann mal, komm doch mal nach Bali.
Oh, weil er da zur Zeit gelebt hat.
Er hat ein Studio auch gehabt, hat da gelebt, überwiegend. Dann im Sommer war er auch wieder in Wien.
Ja.
Und,
eine kleine Feiermaus, der Bernie, ne?
Oh ja, ohne Ende. Also nach dem Urlaub
aber
brauchte
ich
Urlaub.
Aber du ja eigentlich nicht so extrem wie er, aber ihr kamt trotzdem wunderbar miteinander klar. Ja,
wir kamen super wunderbar klar. Ja. Wir sind auch zusammen nach Dunstable auf der Convention geflogen, früher in England, die legendäre.
Ja.
Und haben echt Spaß gehabt in Hotelzimmer und Hotelbars, muss ich sagen.
Ja, ja. Aber und dann erste Mal, du quasi, großes Wort, klar, Burnout, aber sowas in der Art. Hast du den Laden zugemacht?
Nee, ich habe da Leute gehabt, die haben den einfach weiter aufgehalten. Nee, beim ersten Mal habe ich zugehabt, genau. Erste Mal Asienreise, da habe ich ihn zugehabt, da habe ich keinen gehabt.
Ja.
Ja, und da kamen sofort die Gerüchte, der ist pleite. 2 Wochen habe ich den Laden zu, steht am Rollo, 14 Tage geschlossen, von dann bis dann.
Sowas nennt man Urlaub.
Genau.
Ne?
Ich bin pleite, Steuerfahndung, meine Frau wäre abgehauen,
Heroin
mit den 2 Kindern. Alles. Dabei habe ich auch keine Kinder gehabt damals, war geilste. Die Kinder wären weg gewesen.
Die Kinder, von denen keiner wusste, die sich im Keller gehalten hat. Selbst die sind abgehauen.
Ja, genau. Gerüchte ohne Ende. Im Knast saß ich auch in den 2 Wochen, alles Mögliche. Ne? Da war ich dann zum ersten Mal weg.
Ja.
Und dann war so das Fieber in mir ausgebrochen, die Welt zu umkunden.
Ja.
Richtig.
Und wie 2 Wochen warst du in Bali?
Ja.
Ja. Was war dein erster Eindruck? Also ich kann mich sehr gut an meine erste Asienreise erinnern. Das war zwar nach Thailand. Aber als du das erste Mal quasi, weil Flughafen ist überall gleich. Es ist klimatisiert, es ist sauber. Und dann geht die Tür zum ersten Mal auf. Kannst du dich an den Moment noch erinnern?
An den Geruch kann ich mich erinnern.
An den Geruch, an die Hitze, an die Feuchtigkeit. Ne?
An die Feuchtigkeit. Sag mal, der Flughafen auf Bali war damals noch ziemlich klein. Da war eine kleine Hütte, die da stand.
Ja.
Die Maschine landet und die Tür geht auf, wie du sagst. Und ich rieche diesen Nelkenduft, der in den Zigaretten drin ist, in den balinesischen.
Ja, ja, genau.
Und diesen Geruch erkenne ich sofort wieder. Mhm. Der hat mich sofort geflasht, muss ich sagen. Ja. Das war so ein Merkmal, wo so, das gehört zu der Insel einfach.
Wie heißen die? Kritek oder so?
Kritek, genau.
Kritek, so heißen die. Ne? Ja. Die auch die 10-Jährigen da schon paffen.
Ja,
ne? Das ist ja völlig absurd, was da los ist. Ne? Ja. Und dann hast du aber nicht tätowiert, da hast du nur mit Bernie abgehangen.
Nur Abgang, ja.
Ja.
Ich habe Urlaub gemacht, ich habe abgehangen, wir haben richtig gefeiert an den Strände, wir haben Kunstausstellungen am Strand, waren da, die uns anguckt haben, wie Künstler Bilder gemalt haben und ausgestellt haben, war richtig geil.
Ja. Und ja, also ich glaube, da kann man einen Riesensprung machen. deine Asien-Connection oder deine Liebe, die hat dich bis heute, glaube ich, nicht verlassen?
Nein, die, ich bin wie so ein zweites Zuhause, finde ich, ist Asien für mich.
Wie lebst du das denn aus? Ich meine, du wohnst hier mit deiner Frau und zwei Kindern in diesem, ich kann es nochmal wiederholen, ganz tollen Haus mit einem ganz tollen Garten. Fahrt ihr zusammen darüber? Bist du mal alleine weg im Jahr? Oder?
Mal so, mal so. Wir waren zusammen und überwiegend aber alleine, weil ich das immer fast immer mit Convention verbinde.
Ja.
Ob Singapur, Thailand, China.
Ja.
Wenn ich da eingeladen werde, reise ich dahin, verbinde dann auch mit ein paar Tage Urlaub und dann bin ich wieder in Asien gewesen. Aber der ausschlaggebende Punkt, wo Asien mich komplett gefesselt hat,
ja,
war ich 2006, war das. Da war der März nach dem Tsunami, war 2006 bis dahin. 2005 war der Tsunami, der starke,
ja,
in Asien.
Ja.
Da muss er 2006
wo
gewesen
viele
sein.
Medien, was so ein bisschen in den Medien untergegangen ist, alle haben über Thailand berichtet,
ja,
aber in Indonesien war ja, genau, da war ja auch die Hölle los. Ja, so, ne?
Genau. Und auf jeden Fall bin ich da nach China geflogen.
Warum China?
Einfach so. Ich wollte einfach nach China,
krass,
fliegen. Ich bin mit meiner Frau nach China geflogen.
Wo, glaube ich, aber dir auch Englisch gar nicht teilweise so viel nützt. Dein Englisch war damit wahrscheinlich schon ganz okay? Ne?
Nee.
Auch immer noch nicht?
Nein, war auch nicht okay.
Obwohl in China ist, glaube ich, fast scheißegal, weil...
Also, das war vollkommen egal.
Ja.
Wir sind nach China geflogen und ich hatte... öfter Kontakt mit der Tattoo Spirit viel gehabt und habe gesagt, oh komm.
Deutsches Magazin damals.
Ja, mhm. Und da wollte dann einen Bericht auch auf meiner Reise machen, weil die haben immer gerne Berichte von mir genommen, wenn ich um die Welt reise.
Aha, okay.
Und ja gut, dann mache ich einen Bericht aus China. Und dann war ich in China, in Peking sind wir gelandet, sind auch in Peking ganze Zeit geblieben, die 14 Tage, und haben uns dann ein Tätowierstudio gesucht. Und da zuvor Mark Benecke in Peking war und einen Tätowierer vorgestellt hatte, wo er war, das war
Mark Benecke, der Profiler und
genau, was, der was Forensiker.
Forensiker. Danke,
ja,
genau, das genau war das Wort. Ja.
Hat da ein Studio vorgestellt gehabt in der Tattoo Spirit. Durch seinen Reisebericht hat er kurz mal vorbeigelaufen, ist bei Mami Tattoo, Dong Dong heißt der Tätowierer. Ha, gut, dann suchen wir
Dong,
den mal.
Dong,
dann suchen wir den mal und dann gehen wir da hin.
Ja.
So einfach war das gar nicht, jemand in Peking zu suchen, wenn er kein Chinesisch kann und die kein Englisch.
In Peking wohnen wie viele Millionen Leute?
Boah, keine Ahnung.
20? Sowas, ne?
So ungefähr,
also so ja, unvorstellbar, ne?
Unvorstellbar, genau, viele. Ja. Ist ja in vielen asiatischen Großstädten.
Und du so, Dong Dong?
Nee, wir hatten schon eine Straße.
Ah ja.
Aber die Straße, da hat der Studio nicht mehr gehabt,
oh,
das Problem. Und ja, weil in Peking zu der Zeit die ganzen alten Hutongs, das sind die alten schönen chinesischen Viertel,
ja,
wurden abgerissen, Hochhäuser drauf gebaut, werden die Leute enteignet, rausgeschmissen, Hochhäuser gebaut, fertig.
Gentrifizierung bis zum geht nicht mehr quasi.
Ging da ruckzuck, den Wandel habe ich die nächsten Jahre darauf sehr stark sehen können. Auf jeden Fall haben wir das Studio dann durch einen Taxifahrer gefunden irgendwie.
Ach was?
Ja. Aha. Und dann haben wir ihn besucht, den Dong Dong, und er war ein sehr aufschlussreicher Mensch, muss ich sagen. Er war sehr interessant, ihn zuzusehen, wie er arbeitet in seinen Anfangsstadien, wo er damals war. Eigentlich war er mehr Künstler als Tätowierer,
ja,
was er eigentlich immer noch ist, muss ich sagen.
Das heißt, er tätowiert sehr malerisch und so weiter, ja, mit nicht
sehr
so vielen
traditionell,
Linien und
sowas. Sehr traditionelle Malerei, chinesische, die er macht.
Ah, chinesische Malerei,
ja,
okay.
Sehr traditionell chinesische Malerei.
Ganz kurz, gab es damals, 2005 sind wir, ne?
Mhm. Ja? 2006 war
es. Entschuldige, ja. Gab es damals schon was wie eine Tattoo-Szene? Hast du auf der Straße viele tätowierte Leute gesehen? Ich könnte mir vorstellen, zu
in
dem
China,
Zeitpunkt noch nicht so wirklich.
Zu
ne?
dem Zeitpunkt in China
gar
war
nichts,
für mich
ne?
unvorstellbar, dass es fast in jedem Geschäft,
ja,
in jeden großen Einrichtungen, wo Verkaufsstände waren, ja, auch ein Tattoo-Bude gab.
Ernsthaft?
Ernsthaft. Ich
so wie Nagelstudios so.
Schlimmer. Ich konnte es nicht glauben.
Zu
die sind
der
auf die Straße
schon?
Hinter uns hergerannt.
Krass.
Und wollten uns einfangen zum Tätowieren. Fast so, wirklich. Es war schon nervig.
Das kenne ich auch aus Thailand. Die wollen mir, ja, alle ein Tattoo,
genau,
angehen. Weißt du, der am vollsten, ja, tätowiert, ja, ist da, dem wollen sie immer noch ein Tattoo angehen, ja,
und
nicht nur so.
Und das war super heftig, super schlimm. Und daher musste man dann irgendwann flüchten in so Ecken, wo dann kein Tätowierstudio war, weil die meine Tätowierung auch gesehen hatten teilweise.
Ganz kurz, aber hast du die quasi die Kunden, hast du die alle frei rumlaufen sehen? Waren die auch sichtbar tätowiert?
Nein, war März, war zu kalt dafür.
Ah, okay, das war.
Es war zu kalt, vielleicht im Sommer hätte man was gesehen, aber es war extrem verpönt noch damals.
Eben,
extrem verpönt in China zu dem Zeitpunkt. Und das hat uns aber dann der Dongeng nachher alles erklärt. Er hat uns zum Essen eingeladen, auch in der ersten Reise, wo ich da war. Und dann baute sich der ganze Kontakt auf. Und auch dann ging eigentlich das ganze Asia-Ding bei mir richtig ins Rollen los.
Mhm. Es ist ja immer ein Riesenunterschied, ob man als in Anführungszeichen normaler Touristenland bereist oder ob du einen kennst und Tätowierer kennen ja auch immer wieder ganz viele Leute und wissen eh, wie es läuft und so weiter und so fort. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Einblick in eine Kultur und wahrscheinlich hat das sich dann total angefixt. Ne?
Ja, das war sehr, sehr anders. War eine andere Welt.
Ja,
klar. War nicht der gleiche wie unser Europa hier. Es war nicht die Convention wie hier. Ich war dann ein Jahr später auf der Langfang Convention bei Peking und da habe ich einen Eindruck.
Auf der Langfang Convention mit Dongdong.
Mit Dongdong, genau. Langfang mit Dongdong.
Ja.
Ja, und da habe ich Eindrücke gekriegt, die waren total Hammer.
Inwiefern,
ja. Erstmal, die Hygiene darf man gar nicht drüber reden, wenn man durch einen Gang läuft.
Ja.
Wo die ganzen Tattoo-Stände sind und überall liegen die blutigen Zevertücher
darum,
weil die einfach auf den Boden geschmissen werden.
Ah, Moment mal, die schmeißen aber auch, das klingt immer so verallgemeinert, die Chinesen, aber was ich auch beobachtet habe, die rauchen beim Essen und schmeißen dann die Kippen auch auf den Boden.
Ja.
Oder das Gespucke und so, das ist ja das auch Gespucke, so eine Sache.
Ja,
aber anscheinend setzt sich das ja davor. Ja. Die schmeißen einfach die Sachen auf den Boden.
Ja, die Schmeißer haben alles auf den Boden geschmissen, was auch alles nicht mehr ist. Das war ganz, ganz vor Jahren.
Die
hat sich so gewandelt da in China, muss ich sagen, was man nicht mehr vergleichen kann mit damals.
Ja,
ja und aber die akribische Zeichnermalerei der Chinesen in den traditionellen Wesen her, was die machen, hat mich damals so...
Perfektion.
Ja, Perfektion. So gedrillt, wie die arbeiten und konzentriert auf so großen Flächen am Körper, wie die Bilder designen, war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so vorstellbar. Philipp Löh hat es gemacht, in so großflächigen Bereichen zu arbeiten, aber...
Also den ganzen Körper als Leinwand zu sehen und nicht
den Körper
mit der
Leinwand verschmelzen lassen.
Ja, genau.
Die Motive bewegen sich dynamisch, der Hintergrund, der fließt mit alles.
Ja.
Das war für mich schon damals sehr beeindruckend.
Alles. Ja, und zumal, so wie du das gerade beschrieben hast, also natürlich eine riesen Diskrepanz eigentlich. Auf der einen Seite dieses, wir scheißen auf alles, wir gehen hygienisch um wie vor 500 Jahren und auf der anderen Seite vom zeichnerischen Aspekt her, die totale Akribie, ne? Und natürlich war das für dich wahrscheinlich total aufregend, weil beides kanntest du ja in der extremen Ausprägung gar nicht aus Deutschland, ne?
Genau, und daraufhin habe ich die auch sofort beim Abendessen, wie es ja bei jedem Abend eingeladen, von jeder will dich einladen, wenn du Europäer bist in China, und dann kommst du
in eine große Tischrunde. Waren da noch andere Europäer unterwegs oder warst du der Einzige?
Ich war mit Paul Boos da in Langfang.
Warte mal ganz kurz, es gibt doch so ein legendäres YouTube-Video, wo, ich weiß nicht, ob das auf einer chinesischen Convention war, aber wo Paul Boos, wo irgendein Supplier oder so Paul Boos Sachen quasi 1:1 abkopiert hat und dann als Vorlage verkaufen wollte und er geht dahin und sagt denen so, ey Motherfucker, so das sind, ihr verkauft dir quasi meine Sachen und die verstehen den gar nicht. War das auf der Convention oder war das irgendwo anders?
Muss woanders gewesen sein.
Okay.
Also, das kann ich jetzt nicht genau sagen.
Okay, egal.
Weiß ich nicht.
So,
nicht. Ja, ja. Aber ich kenne die, kenn die.
Ja, ja, natürlich, genau.
Ja. Ja, ich hatte auf jeden Fall beim Abendessen, wie du es immer eingeladen, also große runde Tische, wie man die kennt aus
dem Fernsehen. Man teilt das Essen.
Ne? Ja. Und da habe ich darauf angesprochen, wieso die das mit der Hygiene nicht so und so machen, so und so. Die wussten das einfach nicht. Die wussten das nicht.
Ja.
Die wussten nicht, dass man Sachen eintütet. Die wussten nicht, dass man das so und so macht. Und da haben die bei mir super abgeguckt. Ich war dann beim Dongdong in Peking im Tätowierstudio nach der Convention und vor der Convention am Arbeiten. Und da kamen super viele Tätowierer vorbei zum Sehen, wie ich arbeite.
Krass!
Wie ich arbeite. Und hab denen erklärt, dass man das eintüten soll. Das macht man so. Und den Müll so. Und die haben
Moment
dann so...
Moment mal ganz kurz. In China leben 1,3 Milliarden Menschen Und da ist mittlerweile, und du könntest einer der Pioniere des Hygienewesens, des chinesischen Tätowierens überhaupt gewesen sein? Oder war es wahrscheinlich?
In Peking wahrscheinlich, so wird aussah, ja, weil
Die sollen dir mal irgendwo eine Statue von der Apotheke stellen oder ja, so. große Normen.
Super, ja. Super wissbegierig und das alles, die haben das aufgesaugt, wie, ja, wie man das macht und ich, dass man die Haut desinfiziert vorher mit Kodan oder Desinfektionsmittel, ne? Und das haben die dann alles super nachgemacht. Ich war, da ich dann in der Folgejahre regelmäßig da war, konnte ich den Schritt Jahr für Jahr wirklich beobachten, wie auch andere Studios das alle nachher machen. Die haben es alle so gemacht.
Zumal dieses perfekt etwas imitieren oder nachzumachen ist ja ganz anders besetzt in der chinesischen Kultur als bei uns. Bei uns ist so, ey, der rippt nicht off. Und bei denen ist es, glaube ich, eher so dieses... Wir versuchen das auch genauso gut hinzubekommen oder so. Das ist ganz anders verankert, glaube ich, in der Denke, ne?
Ja, da habe ich die auch schon mal drauf gefragt, warum die immer so alles kopieren.
Ja.
Da haben die mir gesagt, warum soll man noch was neu erfinden, wenn es doch schon mal gibt? Mhm. Dann mache ich das doch genauso.
Ja, okay.
So ganz einfach. Ganz einfache Antwort, haben die gesagt. Okay. Und dementsprechend haben die alles nachgemacht, was ich gemacht habe. Aber sie sind auch weiter gekommen, indem man immer besser weiterentwickelt da. Auch beim Tätowiermaschinenbau.
Ich wollte also gerade sagen, Equipment und so weiter.
Equipment, super geil, wirklich. Also ich war auf der Langfang Convention und in Peking war ich auch auf einer Convention, wo Supplier ihre Stände aufbauen mit Maschinen, wo du echt sagen kannst, die sind wirklich nur $5 wert.
Ja, also Schrott.
Schrott und dann gibt es manche Maschinen, wirklich, die kosten dann $60, sind aber wirklich in Europa $300 wert.
Ja.
Wo die Qualität, auch das Material super geil ist. Super
und arbeitest gut. Du in deinem Studio, arbeitest du mit den Maschinen? Deckst du dich da ein und gibst die hier zu kaufen? Könnte man die bestellen?
Du kannst, ja, also du kannst chinesische Sachen bei eBay bestellen. Du kannst überall das Zeug bestellen.
Ja, so, aber klar? Das hat wirklich dieses Geschmäckle.
Nee, aber so. die richtig handgemachten Sachen von den guten Suppliern, die habe ich dann als Gastgeschenke immer wieder bekommen von denen, wenn ich vor Ort war. Ja. Und die habe ich auch hier zu Hause oder mitgenommen dann. Die Sachen.
Und wenn du arbeitest du hier oder gucken dich manchmal deutsche Kollegen schief an, so nach dem Motto, mit was für Maschine arbeitest du denn da? Und dann sagst du, hier ist aus China.
Ja, wir haben schon doofe Blicke geerntet mit, ne, muss ich sagen. Aber, oder verdutzende Blicke, ne? Weil da kann man ja doch mit tätowieren. Ja. Nur weil aus China kommt.
Also du gibst dann ja auch mal weiter und sagst, ey, probier doch einfach mal.
Ja. Ja. Okay. Es gibt überall auf der Welt gute Handwerker und schlechte Handwerker. Ja. Und dementsprechend gibt es auch gute Leute, die Maschinen bauen und schlechte Leute, die Maschinen bauen. Die einen bauen gute Maschinen, die einen schlechte. Warum in China nicht? Ja. Und so gibt es da auch richtig gute Sachen. Ja. Richtig High-End gute Sachen.
Könntest du dir eigentlich mal vorstellen, du bist 48, vielleicht in, weiß nicht, 20 Jahren auch mal irgendwie länger nach Asien, vielleicht sogar in Asien zu leben? Oder ist das, bist du da doch zu sehr verankert hier? Mit deinem, ich kann es doch noch mal betonen, schönen Häuschen mit deinem schönen Garten.
Also ich muss sagen, ich liebe Deutschland. Ja. Also ich mag unser Land, ich mag auch die Jahreszeiten, den Winter nicht ganz so toll, weil wir nicht so viel schönen Schnee haben, aber ganz weg könnte ich mir nicht so vorstellen. Ja. Ich eine Zeit lang schon, dass ich jetzt so mehrere Monate da verbringe, in Ruhe, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, sag ich mal.
Ja. Du hast zwei Söhne, ne?
Ich habe zwei Söhne. Der eine ist 14, nee, der eine 10, der eine 13.
Genau. Ja. Wie erleben die das oder wie haben die das erlebt in der Schule, wenn die sagen, mein Papa ist Tätowierer?
Oh ja, da gibt's schon mal so, ne? Da war für die ganz normal, wenn da einer sagte ja oder nein oder sonst was. Viel schlimmer ist, wenn die sagen, ja, mein Papa ist jetzt wieder in China oder mein Papa ist jetzt gerade da und da. Mhm. Und ich fliege jetzt nächsten Monat auch nach China und dann gehen wir in eine Kneipe und machen ein bisschen Musik.
Was meint dein Sohn damit, wenn er das so sagt?
Und die Lehrer kamen dann auf uns zu und sagten, ich glaube, ihr Kind hat zu große Fantasie.
Tagträume.
So erzählt von komischen Sachen, dass sie in eine Kneipe fahren nach China und machen da ein bisschen Musik.
Achso, spielt ihr auch Instrumente oder was?
Nein. Wir waren in Peking in einer Kneipe, die gibt es jetzt auch schon nicht mehr. Da war ich mit meinen Freunden immer drin und da konnte man eine Gitarre in der Hand nehmen oder ein bisschen Musik machen. Schlagzeug stand da rum, haben Musik rumgemacht einfach. Ja. Und die war eigentlich ganz cool, die Kneipe. Und das hat er in der Schule erzählt. Da war jetzt wieder hinfliegen in 2 Wochen, wenn die Herbstferien sind. Ja. Und die haben das nicht geglaubt. Die meinten, der fantasiert irgendwie.
Ja.
Und haben mich angesprochen, weil ja doch, das stimmt, wir fliegen jetzt wieder nach Peking und hin und her, ja.
Ja. ist halt so, ne?
Ja.
Muss ja nicht jeder nach Borkum.
Nee, ne? Muss nicht jeder nach Borkum.
Da sind ja schon genug. Ne? Ja. Und als du zum ersten Mal, keine Ahnung, als dein Sohn in die Grundschule kam, ich meine, du hast auch einen fetten Schädel am Hals tätowiert oder so, gab es da mal komische Blicke, hast du da irgendwas gemerkt oder...
Ja, komische Blicke im Kindergarten war schlimmer eigentlich.
Ja, okay.
Ja, waren sie erst ziemlich komisch am Gucken, muss ich sagen. Weil ich verstecke die Sachen auch nicht, wofür auch.
Ja, wie willst du denn halt
Sommer,
auch verstecken?
Im Sommer ziehe ich T-Shirt an, dann habe ich halt die Arme voll.
Ja.
Dann gucken ja Leute halt. Ne? Mhm. Ist so. Und meine Kinder kennen das ja nicht anders. Mein ganzer Besuch, der mich hier besuchen kommt, die sind voll tätowiert.
Ja.
Für die ist ja ganz normal.
Ich zum Beispiel.
Genau. ist so, jeder hat ein Tattoo. Und nicht ein kleines. Die meisten haben alle die Arme voll, die mich besuchen kommen.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das mit den Jahren gewandelt hat. Insofern so, hast du auch schon mal Eltern, Kollegen quasi oder andere Eltern tätowiert? Also andere Eltern von Schulfreunden von deinen Söhnen oder sowas?
Nee, noch nicht.
Ah ja, das noch nicht. Okay. Noch nicht, aha. Ja, selbst hier in Weselflüren gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, zwei Tattoo-Studios.
Zwei, ne? Tattoo-Studios, genau, ja.
Ja. Hast du, da müssen wir nicht drüber reden, Tattoo ist heute komplett anders als vor 10 Jahren und vor 20 und 30 Jahren schon mal noch mal mehr anders. Wie siehst du das generell? Bist du da der verbitterte alte Mann und sagst, früher war alles irgendwie geiler und aufregender? Oder schätzt du schon die Annehmlichkeiten, die das alles so bietet?
Gibt immer ein Ja und ein Nein.
Ja.
Es gibt immer ein Für und ein Gegen. Und ich muss sagen, ich finde viele alte Sachen toll.
Ja.
Aber ich bin nicht verbittert in der Sache. Es gibt auch viele Neuigkeiten, richtig gut, die das Tätowieren vereinfachen, bequemer machen, hygienischer machen. Und warum sollte man dagegen ansteuern, wenn nur weil es jetzt neu ist?
Hm.
Es gibt ja manche Tätowierer, die ich auch kenne, alles Neue wird erstmal verbannt, ist verteufelt, aber gibt's bei mir gar nicht. Ich bin für alles offen.
Ja.
Es gibt manche Sachen, wo ich sage, oh, da bin ich nicht so der Freund für.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das extrem digitale Malen. Ich liebe es, den Stift anzuspitzen. Das Geräusch schon zu hören, wie der Graphit knackt.
Ja.
Ich liebe Papier in der Hand zu fühlen.
Ja.
Ich rieche gerne Farben.
Ja.
Und das ist alles weg.
Ja.
Das ist weg. Das ist so ein Stück, was mir genommen wird beim Malen.
Ja. Und das aber du musst es ja nicht machen.
Genau. Deswegen. Geil. Aber ich verteufel es auch nicht. Hm. Ich finde es einfach nicht für mich so angemessen, muss ich sagen, obwohl es super Vorteile gibt mit diesen iPads, wie die da malen.
Ja.
Ne, mit den Grafiken besonders. Es ist Wahnsinn, Stencil zu machen. Das ist eine Bequemlichkeit. Wir haben tagelang, stundenlang dann gelernt, geübt, bis wir ein Stencil vernünftig aufbauen. Mhm. Ja, und wie das dann auf die Haut gebracht wird und so.
Sehr theoretische Frage und vielleicht auch Panne, aber kann man ein Tattoo ansehen, ob das auf einem iPad gezeichnet wurde oder auf Papier? Nein.
Ich sag mir so, man erkennt einen Style, muss ich sagen. Ich sag dazu Photoshop-Generation.
Ja.
Man erkennt gewisse Motive, wie die zusammengebaut und aufgebaut sind am iPad.
Ja.
Das erkennt man schon so ein bisschen, den Style.
Motiv ist fertig und dann kommt nochmal links oben und rechts oben eine Hose dazu.
Diese verschwommenen Übergänge, die man mit Photoshop hergestellt hat am Rechner.
Ja.
Hier ein Motiv, da ein Motiv, dann wieder verschwommen, verzogen. Das erkennt man schon so ein bisschen. Das hat man früher nicht gezeichnet einfach so.
Ja.
Da kam man gar nicht auf die Idee. Das kam überwiegend durch die Digitalisierung.
Mhm. Also du würdest eher sagen, man sieht die Referenzen, mit denen derjenige arbeitet oder eben auch nicht Referenzen.
Ja.
Weil in dem Fall die Referenz einfach das Tool auf dem elektronischen Devices.
Ja, Das erkennt man schon raus ein bisschen.
Ja. Gibt es heute noch Tätowierer oder Arbeiten, die dich komplett umhauen, wo du immer noch total baff bist und sagst so, boah, Alter, Wahnsinn.
Das ist ja trauriger an der Digitalisierung geworden.
Man stumpft völlig ab, ne?
Man stumpft ab, man kriegt so viel Input pro Tag und man weiß nicht mehr, was echt und falsch ist. Ich guck mir Arbeiten an, die sehen sowas von phänomenal mit Tiefe, die Schwärze, die Farben. Aber wenn ich mir denke, ist das denn nicht tätowiert? Das ist so tief. Ja. Das kann nicht tätowiert sein. Wenn das verheilt oder schon verheilt ist, dann ist alles bearbeitet am Rechner. Ich möchte die Sachen mal gerne wieder richtig auf dem Foto sehen. Ja. Ich möchte die Sachen mal gerne wieder richtig live sehen, auf Convention, weil der schon lange nicht mehr ist seit Corona.
Ja.
Da kann man dann sagen, da kommt was, das flasht mich wieder, weißt du?
Ja.
Aber zur Zeit, weil ich nur im Netz sehe, da kommt nicht viel, was ein neues flasht.
Wie würdest du... Ich habe mal durch deinen Instagram-Account geguckt, der, naja, also so viel machst du da, glaube ich, nicht.
Nee.
Weil du es auch nicht machen musst wahrscheinlich.
Nee.
Du hast sehr viele Stammkunden, nehme ich an.
Genau, ich hab super viele Stammkunden,
ja,
mit denen ich super zufrieden bin.
Ja.
Das sind Persönlichkeiten, mit denen ich super gut klarkomme. Und da will ich auch gar nicht so viel neue Kunden nach außen hin bewerben, dass ich da jetzt einen riesen Zulauf habe, weil ich kann das, was ich habe, gut abarbeiten, indem ich das Gleichgewicht zwischen meinem Privatleben und zwischen meiner Arbeit in Waage halte und dadurch immer noch gut kreativ bin, ohne wieder zu sagen, irgendwann, ich habe die Schnauze voll.
Okay, das heißt, du bist, wenn es normal läuft, wenn es kein Corona gibt, ein paar Wochen ausgebucht, aber jetzt nicht so ein halbes Jahr oder so.
Nicht mehr.
Ja.
Nicht mehr, will ich auch gar nicht.
Und
mehr.
Du hältst das auch bewusst so.
Ich war noch vor ein paar Jahren, 1,5 Jahre am Stück ausgebucht und ich möchte das auch nicht mehr. Der ganze Druck, den man da hat, die
vor allem, wenn man zwei Kinder hat.
Genau.
Und dann ist mal irgendwas und du musst ja dann einen 1,5 Jahren Block irgendwie versetzen und
nee, du hast kein Wochenende mehr. Du holst alles sonntags so, nach dem Feiertag und das fehlt dir so im Privatleben und die Zeit rennt so schnell weg mit Kindern. Also, das ist Wahnsinn.
Ja, ja. Du machst auch tatsächlich, was auch relativ ungewöhnlich ist, ich hatte es, glaube ich, eingangs schon erwähnt, du schrubbst immer noch irgendwie auf deiner Metal-Gitarre rum und zwar nicht alleine, sondern auch in der Band.
Ja.
Das ist total ungewöhnlich, weil ich kenne halt nur Leute, ne, ich bin 43 und natürlich kenne ich auch habe ich in meinem Bekanntenkreis super viele Leute, die früher in Bands waren, aber seit Jahren schon nicht mehr, aber das machst du halt immer noch.
Immer noch. Habe ich auch in den 90er gemacht, da habe ich aber Bass gespielt.
Ja.
Und da war ich in der Band Disgust und
klar.
Bin mit der Ildispost Tournee gemacht haben wir mit Hegge zusammen.
Ildispost aus Skandinavien?
Dänemark.
Dänemark sind die.
Dänemark, ne?
Richtig fette Metalband.
Richtig,
ne?
Geile Metalband, live, super geil, super Spaß mit
denen. Ja, da spielt man noch vor 1000 Leuten, oder?
Immer noch geil, spielen die viel. Ja. Ja. Immer super, super gefeiert, mit denen haben wir viel.
Ja.
Und habe ich dann aber irgendwann aufgehört.
Disgust, dann hattet ihr auch auf einem renommierten Label mal eine Platte raus. Ich kann mich noch
erinnern. Nein, wir haben die Platte selbst rausgebracht gehabt.
Okay.
Und es gab noch eine Band, die Disgust heißt. Man kann unsere CD im Internet finden, die wir damals gemacht haben, für 240 € Stück.
Krass.
Weil so wenig gepresst worden sind CDs, die erste.
Ja.
Und die kannst du jetzt für das Geld kaufen. Und ich habe nur noch eine davon.
Ja.
Ja.
Inwieweit hat, ja, da haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, ne? Das hat dich halt unterbewusst beeinflusst, ne? Wenn du Plattencover irgendwie studierst, natürlich ist das die erste Bildsprache, die dich kickt irgendwie mit 12, 13 und natürlich schlägt sich das dann später in deiner künstlerischen Arbeit irgendwie nieder, ne?
Ja, das waren die Plattencover von den ganzen Bands, die haben mich so mal beeinflusst.
Ja. Ja. Entdeckst du heute noch viel neue Musik? Oder hörst du viel Musik noch?
Ich höre alles an Musik.
Ja.
Also ich finde, umso älter man wird, umso weitfächtiger wird die Wahrnehmung von anderen Künstlern.
Ja.
Muss ich sagen. Ich höre auch echt gute ruhige Musik, traditionelle Musik.
Ja.
Ich kaufe mir in jedem Land, wo ich bin, eine CDs von traditioneller Musik.
Mhm.
Die höre ich mir an. Wo ich, letztens war ich auf der in Oktober 2019 in Nepal auf eine Kunstausstellung von Dong Dong.
Ja.
Im Nationalmuseum hat er eine Ausstellung gemacht.
Ach, krass.
Und da haben wir die Bilder ausgestellt und da gab es auch so einen kleinen CD-Laden und da habe ich mir auch so traditionelle Musik aus Nepal geholt. Die höre ich mir ab und zu immer gerne mal an.
Das heißt, wir haben ausgestellt. Du hast auch Bilder gezeigt?
Ich hatte ein Bild, war von mir dabei, ja.
Ja, okay. Mhm. Was war das für ein Motiv?
Das war ein Drache, den ich mit Dong Dong in Art Fusion zusammengemalt habe.
Ah, okay. Ja. Sowas, ja. Wie würdest du den Stil, wie gesagt, ich war gerade schon bei deinem Instagram und das sind durchaus unterschiedliche Sachen. Ich glaube, du machst auch immer noch die, mit 90er-Normen Sachen. Ich glaube, wenn einer reinkommt, du bist nicht der, der sagt so, nee, das war damals, das mache ich nicht mehr, das machst du immer noch.
Immer noch gerne, bin ich immer heiß drauf, wenn einer reinkommt.
Ja, genau.
Ja. Bin ich heiß drauf. Jetzt habe ich gerade mal wieder 2-3 Kunden, die das haben möchten und ich habe auch wieder 2 alte Mettler aus Bottrop wieder, die gerade wieder kommen und sich große Projekte machen lassen von mir. Da bin ich so heiß drauf, weil so Spaß mit denen. Ey. Wir quatschen über alte Zeiten und über neue Zeiten und alles Mögliche. Alle haben Familie, Kinder bekommen, genau. Das ist Haus geholt und so. Ja. Ist schon cool.
Ja. Aber generell hast du im Moment einen Stil? Also vor allem mit diesen asiatischen Einflüssen. Wie würdest du den beschreiben, wenn es den denn gibt?
Habe ich einen Stil? Also ich irgendeinen Stil muss ich ja haben, weil viele Leute sagen immer, guck mal, da ist eine Norm.
Ja.
Viele erkennen meine Arbeiten. Wie man das benennen soll, weiß ich gar nicht, weil ich hab viel die letzten 12 Jahre viel asiatische Tätowierungen gemacht, aber nicht traditionell japanisch.
Ja, genau.
Weil ich in Japan nie war. Mhm. Und ich fand eigentlich die alten japanischen Sachen damals immer so steif.
Ja.
Die waren so leblos, fand ich die. Mhm. Mir waren die zu platt. Bis irgendwann Shige kam.
Ja, okay.
Und der den...
Viel malerischer,
weicher, fließender.
Ja, ja.
Genau, und dann raus
keine gemacht hat. Keine pechschwarzen Windbars, riesig, sondern...
Und die Chinesen haben auch diesen Stil viel mehr drauf, das viel fließender zu machen.
Ja.
Und das hat mich dann natürlich mehr so beeindruckt, den Stil in der Richtung zu machen, anstatt traditionell japanisch.
Ja. Du selbst hast ausschließlich schwarz-graue Tätowierungen gesammelt auf deinem Körper?
Ich habe auch 1-2 farbige Sachen.
Ja. Warum nur schwarz-grau?
Irgendwie gefiel mir das einfach so damals.
Ja, ja, ja.
Der Paul Boost-Style war damals so bei mir die Nummer 1.
Ja.
Also, und dann merkte ich, wenn das jetzt so beibehältst, dann sieht das vom Körperstyle auch gut aus. So einfach,
ich wollte
so
gerade sagen, ne? Wenn du irgendwie fast voll bist in schwarz-grau, genau. Und dann mit so knallbunten Dingern, das funktioniert wahrscheinlich immer nicht.
Ich habe 2-3 Sachen mir im Bund machen lassen.
Von wem?
Weil einmal vom Axel Tattoo-Alien und einmal von Gregory in Eindhoven.
Ja.
Jetzt und da waren damals auch noch in Fendo war ja.
Also auch schon ein paar Jahrzehnte her.
Ich wollte wissen, wie der oder die Tätowierer damals die Farbe reinarbeiten. Weil ich habe immer gelernt. Ich habe mich von vielen Leuten tätowieren lassen und Benut hat, glaube ich, auch ein bisschen Farbe bei mir gemacht, genau. Und da konnte ich dann zusehen, wie der mit die Farbe arbeitet, wie er die anmischt und hat die Maschine jetzt die gleiche Wollzahl bei der Farbe als bei Schwarz-Weiß,
ja.
Und wie macht der das und so.
Mhm. Ja. Wie lange tätowierst du noch?
Noch? Hm. Wie lange ich das machen will?
Ja.
Boah, ich glaube...
Bis Ende.
Ja. Also ich habe nicht den Gedanke aufzuhören.
Ja.
Und du hast also auch... Ich kann mir aber vorstellen, dass ich es irgendwann nur noch aus Hobby mache. Das kann ich mir vorstellen.
Ich habe da nicht so den Überblick. Hast du im Moment noch einen eigenen Laden oder nicht?
Ich habe meinen eigenen Laden in der ersten Corona-Welle sofort gekündigt.
Ah, krass.
Sofort.
Weil du schon wusstest, das dauert länger?
Das dauert länger, ja.
Okay, wo war der Laden?
Der war in Wesel, in der Fußgängerzone Wesel.
Ja.
Und der Kündigungsgrund Corona war nicht der alleinige Kündigungsgrund.
Ja.
Es war eine riesengroße Baustelle angesagt an den Ladenlokal, was ich da hatte. Das war ein sehr schönes Ladenlokal.
Ja.
Sehr tolle Vermieter auch, muss ich sagen. Aber wenn da der halbe Garten, der zum Ladenlokal gehört, mit abgerissen wird, riesen Hochhaus gebaut wird mit Tiefgarage, wo du 2-3 Jahre nur Dreckstaub
und Lärm
hast.
Ja.
Und im Wintergarten, wo wir tätowiert haben, können dann alle reinschauen. Das war nicht die, was ich haben wollte.
Funktioniert vorne und hinten nicht.
Funktioniert nicht, nein. Zudem war mein Sohn schwer krank zu der Zeit und er brauchte viele OPs.
Ja, krass.
Das kam alles in den Zeitpunkt auf einmal dazu, auf mich eingeprasselt, wo ich gesagt habe, komm, schieß die Bude ab, jetzt kommt auch noch Corona.
Mhm.
Das wird nicht innerhalb von 3 Wochen weg sein, die Seuche, die kommt. Und war ja auch so.
Ja,
war der beste Schritt, den ich gemacht habe letztes Jahr.
Und wo tätowierst du, wenn du tätowierst?
Ich tätowiere jetzt bei der Ingrid.
Hafenmarie.
In
der Ex-Freund von Kai. Ex-Frau von Kai Schmidt. Ne? Von
Kai Schmidt. Ist die Ingrid Schmidt noch. Und sie hat auch bei mir zwischendurch mal gearbeitet. Ich habe früher da im Studio gearbeitet. Sehr, sehr nahe, gute Freundschaft, die wir pflegen. Und da war halt gar kein Problem oder ein Thema, wo ich gefragt habe, immer, kann ich bei dir arbeiten, bis sich irgendwas anderes ergibt bei mir im Leben erstmal.
Mhm. Du machst stattdessen aber auch was anderes, ne?
Genau. Da ja die Fördergelder in der Corona-Hilfe mehr spärlich waren als recht, und ich wusste, das wird noch Wochen, Monate dauern, habe ich mir einen Job gesucht. Ich bin jetzt Tierpfleger erstmal.
Für was für Tiere?
Reptilien, Amphibien.
Wo denn?
In Oberhausen.
Aha. Und ist das die Reptilienabteilung vom Zoo oder?
Nein,
das ist
eine Zuchtstation. Da werden Tiere gezüchtet, die vom Aussterben bedroht sind oder ziemlich eingeschränkt sind in ihren Lebensräumen. Und die werden dann für den Handel an Zoos, Tiergärten oder auch an Normalhandel weiterverkauft als Nachzucht.
Ja. Braucht man da irgendeine Qualifikation für?
Ich sag mal so, die Leute, die diese große Firma oder die Zuchtstation haben, kenne ich schon seit zig Jahren.
Okay.
Weil ich selbst das Hobby Reptilien immer hatte schon.
Ja. Und was hast du für Tiere?
Ich habe jetzt selbst noch Feigefrösche.
Was für Frösche?
Dendrobaten, Feigefrösche.
Wo sind die?
Im Wohnzimmer.
Ach was?
Ja.
Im Terrarium?
Im Terrarium, ja.
Ja, okay.
Da hüpfen die rum.
Ja. Ja, okay, dann hast du natürlich einen Zugriff auf so auf
genau,
sowas,
und daher wussten die, dass ich da auch Ahnung von habe, wie ich damit umzugehen habe, dass ich nicht lange eingearbeitet werden muss und dass ich auch von den Ausstattungen und Terrarienbau Ahnung habe.
Ja.
Und so habe ich jetzt da eine Tätigkeit gefunden, die mich finanziell über Wasser hält in meinen Rechnungswesen.
Wahrscheinlich so Krankenversicherung und sowas.
Krankenversicherung, versichert komplett durch, alles. Ja. Brauche mich um irgendwelche Rechnungen gar nicht mehr jetzt Sorgen machen, die von meinem Konto runtergehen, weil ich kein Geld vom Staat kriege. Ja. Weil die letzte Neustarthilfe war ja extrem mager. Das war für 6 Monate, die 7.500 Euro hätte vorne und hinten nicht gereicht. Das war für mich sofort klar, ey, ab Januar musst du dir einen Job suchen.
Ja.
Habe ich dann im Dezember gemacht, Januar angefangen. Und jetzt arbeite ich da erstmal dieses Jahr und werde das auch dieses Jahr definitiv durchziehen, weil ich nicht glaube eigentlich, ob das nochmal dieses Jahr komplett weg ist.
Mhm. Mhm.
Die Befürchtung, dass wir im Herbst nochmal wieder eine Bremse haben, kann sein.
Hattest du mal Reaktion geerntet seitens Tätowierer-Kollegen, die gesagt haben, so, was ist denn jetzt mit dem los? Da bist du aber ein bisschen vorschnell. Also so, das wird ja wohl ruckzuck vorüber gehen und so weiter und so fort. Kannst du nicht deinen Tätowierjob hinschmeißen?
Nö.
Nee, gar nicht.
Nö, okay. Er hat Gegenteil.
Ah. Vor allem wahrscheinlich mit dem zeitlichen Versatz, dass irgendwann die Leute sagen, boah, hätte ich mal wie du gemacht. So, ne?
Manche haben sogar später ins Studio gekündigt.
Ja.
Manche haben jetzt auch einen Job, die ich kenne. Hm. Und ich finde, ich habe den richtigen Schritt gemacht.
Hm.
Ja, und da ich jetzt den Job da...
Ja, vor allem, das ist ja auch jetzt keine Tätigkeit wie Amazon-Fahrer oder so, sondern genau. Du scheinst ja da... Ne?
Das ich blühe da richtig auf. Also mir macht der Job auch Spaß, muss ich sagen.
Ja, eben.
Ich könnte mir auch vorstellen, in diesem Job weiterzuarbeiten nach der Corona-Krise und dann nur noch arbeiten und Termine anzunehmen,
auf die du Bock hast.
Die ich richtig Bock habe, die mich richtig künstlerisch noch weiter nach vorne bringen, wo ich mich richtig entfalten kann, was, wenn du ein eigenes Studio hast, du nicht immer machen kannst. Du musst manchmal einfach den Mainstream-Sachen nehmen, dass du einfach...
Du hast Fixkosten und die müssen erstmal...
Da muss alles gedeckt sein. Das Ding muss laufen, ja. Mhm. Du musst dann halt die Endlosschleife am Handgelenk machen für den Kunde, der da richtig Bock drauf hat, der das unbedingt haben möchte, der damit glücklich ist. Die machst du natürlich auch super schön, aber die bringt dich als Künstler nicht viel weiter.
Ja.
Das ist Handwerk, sag ich mir mal. Ne?
Mhm.
Und da würde ich wahrscheinlich auch einschwenken, wenn das... Die Möglichkeit besteht, sag ich mal.
Ja. Bist du froh oder andersrum? Siehst du auch an manchen Kollegen, die seit 20, 30 Jahren nur Tattoo sind, dass das Leben da sehr, sehr eng wird im Gegensatz zu dir, weil du reist gerne, du suchst dir sofort, du denkst gar nicht, Corona ist das große Problem. Nein, ich mach was draus, ich suche mir einen ganz coolen Job, kannst dir sogar vorstellen, den weiterzumachen. Also du scheinst mir ein sehr, sehr offener Mensch zu sein.
Ja. Ich bin sehr offen. Ich bin für alles offen. Ich bin für alle Menschen offen. Ich bin für alles offen, was mich nicht anpissen will, sag ich mal.
Hm.
Und was mich anpisst, stoße ich ab, ist weg. Ist einfach, gibt es nicht. Tschüss, drehe ich mich um, mach was Neues.
Ja.
Ich binde mich auch nicht an eine Adresse, an einen Laden. Ist jetzt mein dritter Laden, den ich hatte.
Ja.
Und ich muss
in nicht über 25 oder in
30 Jahren.
In fast 30 Jahren.
Fast 30 Jahren. 30 Jahren, 30 Jahren. Hm. Nächstes Jahr in 30 Jahren.
Hm.
Mein eigener.
Feierst du? 30 Jahre tätowieren?
Ja, ich denke mal schon, ey.
Obwohl, dann hättest du
lieber können, wenn wir können, ne? Ja.
Obwohl, dann hättest du hast die 25 gefeiert.
Nö. Ist ja nicht rund.
Ja. Die einen sagen, 25 ist feierwerter als 30. Ist scheißegal.
Ist egal.
Ja.
Ja. Vielleicht, weil sie noch nicht 30 hatten. Voll.
Ja. Und du fährst auch Motorrad, ne?
Ich fahre Motorrad. Ja, gerne.
Wie lange schon?
Noch gar nicht so lange.
Ach was?
Nö, erst ein paar Jahre.
Ja, so Midlife-Crisis halt, ne? Harley?
Eine Harley. Ich hab mir gedacht, wenn ich Motorrad fahre, hole ich mir eine Harley. Ja. Die knattern richtig schön. Ja. Davor bin ich Mofa gefahren. Ich fahre immer noch Kreidler-Mofa ab und zu zur Arbeit. Bin ich auch mit dem Mofa immer gefahren.
Hast du in der Garage, oder was?
Ja, hab ich in der Garage stehen. Oh, morgens Brötchen holen, auf dem Mofa draufspringen, ab, zack, zu genau, und ich habe so Sachen gehabt im Leben, die hake ich einfach mal ab. Und da gehörte zum Motorradführerschein. Und dann war ich so alt, vor 4 Jahren. Und da habe ich gesagt, pass auf, entweder machst du das jetzt oder im nächsten Leben.
Ja.
Also mache ich das jetzt.
Ja.
Ja.
Wir haben uns so ein bisschen kennengelernt, weil es gibt ein paar Monaten jetzt mittlerweile schon, freitagsabends. Ne, auch jetzt ist Freitag, wahrscheinlich geht er gleich auch schon wieder los, diese Tattoo-Art Zoom. Das heißt, in der Zoom-Gruppe malen Tätowierer und so weiter, zusammen tauschen sich so ein bisschen aus. Sitzt du auch so manchmal vor der, du hast, glaube ich, unten so ein Hobbykeller.
Genau.
Ne? Mhm. Sitzt du da auch so und malst mal vor dich hin? Oder war so eine Zoom-Gruppe eher ein Anlass zu sagen, ja Mensch, ey, auf der Leinwand habe ich auch schon länger mal was nicht gemacht?
Das war der Anlass.
Ja, tatsächlich.
Das war wirklich tatsächlich der Anlass. Ich habe davor das immer wieder gemacht im Keller. Da stand dann auch das eine Bild 4 Jahre rum. Knapp 4 Jahre stand jetzt rum, oder 3 Jahre. Müsste jetzt genau nachdenken. Weiß das
voll
nicht.
Die Überwindung, da überhaupt noch mal ranzugehen.
Genau.
Ne?
Ja, ich habe es immer extra stehen lassen. Und ja. die Pinsel, alles lag da. Aber ich habe mit meinen Laden in der Fußgängerzone so viel um die Ohren gehabt. So viel, dass ich da nicht mehr zu kam. Und dann war der Laden jetzt weg. Du hast einen riesen Klotz vom Bein gehabt, aus dem Kopf raus. Und dann kommt der Olli.
Olli Lonien.
Grüße. Nee, der Olli von Force and Fire.
Ah, ist aus Essen.
Der hat mich eingeladen mit einem Olli Lonien zusammen. Dann, hör mal, nimm den Norm nochmal mit auf in der Gruppe.
Ja.
Und
du so, scheiße, da muss ich ja was machen.
Ja, nee, das war
so. Bist ja nicht so wie der Plöger, der da nur rumsitzt und Bier trinkt und alles doof kommentiert, ne?
Da war ich erstmal total überfordert, ne? Ey, scheiße, jetzt muss ich malen, ne? Wieder ein Ölbild. Da muss der Ölbildmaler gedacht, ne? Ja. Ja, da steht doch einer. Ach komm, mach das mal noch fertig endlich, ne? Und dann war ich nach einer ersten halben Stunde so angefixt wieder, dazu malen, dass ich jetzt richtig Bock habe, jeden
Tag. Man sich fast so ein bisschen ärgert, so, Alter, ja, warum habe ich das denn jetzt 4 Jahre nicht gemacht?
Hab mal eben in den ganzen Wochen, wo wir freitags immer da rummalen, ruckzuck viel produziert. Richtig geile Sachen am Machen.
Ja, ja. Da merkt man wahrscheinlich auch, oder genießt du das auch beim Tätowieren, weil du bist wahrscheinlich so lange so, also technisch schon musst du nicht mehr drüber nachdenken, das ist halt dein Handwerkszeug. Empfindest du das auch so, als so eine gewisse Ruhe, wenn man, keine Ahnung, einen Kunden 2 Stunden durchtätowiert und dann wird auch mal nicht gesprochen und du bist dann so ein bisschen so in deinem Korridor und musst auch gar nicht mehr denken, sondern mach's einfach. Empfindest du das so oder ist das in einem Laden, der einem selbst gehört, wo dann wieder die Tür aufgeht, ist das eigentlich Stress?
Ja. Es ist Stress gewesen zum Schluss, weil der Laden war eine Fußgängerzone.
Ja, klar.
So, ja, wenn der Bus halt eine Viertelstunde
warten muss,
dann kommt er mit mir rein, dann gehen wir gucken, was die da machen. Mhm. So, und dabei will der gar keinen Termin machen, der will auch gar kein Tattoo haben, der will nur mal hören und sehen und quatschen. Nur auf doof fragen.
Ja.
Das hält dich super von der Arbeit ab.
Voll.
Hält dich voll von der Arbeit ab und jeder will dann persönlich den Norm sprechen, auch wenn du da vorne jemanden sitzen hast im Laden mal, der dann Shopguy gemacht hat oder so. Und das war nicht mehr die Erfüllung für mich dann auch. Ja. Das, was ich jetzt habe bei der Ingrid in Ruhrort, da kannst du so echt den Flow fließen lassen beim Arbeiten.
Ja.
Du hast, ist nicht dein Geschäft, du brauchst dich um nichts kümmern, du hältst deinen Platz, deine Arbeit sauber und machst einfach dein Ding.
Ja.
Super geil. Wenn ich da mal nicht mehr arbeiten sollte bei der Ingrid und ich würde wieder was Neues machen, nicht mehr in den gleichen Stil wie vorher. Aha. Das wird was Kleines, Ruhiges, nicht wo viele Menschen sind.
Also eher Private Studio sozusagen.
Ja. In Background arbeiten, richtig.
Ja, ja. Wie setzt sich dein Freundeskreis zusammen? Wie viele Leute sind da Tätowierer? Sind da überhaupt welche dabei?
Ich glaube, ich habe mehr Tätowierer als Freunde, als Nicht-Tätowierer.
Ja, okay.
Ja.
Weil es ja dein Leben ist, so.
Genau,
ne?
Ist mein Leben. Also, es dreht sich nur ums Tätowieren, mein Leben. Mhm. Es handelt nur um Tätowieren zu 90% und dementsprechend hast du dann auch nur Tätowierer
ja.
als Freunde gehabt, obwohl ich auch wirklich, wirklich einen guten Freund habe, der nicht Tätowierer ist.
Mhm. Wer sind so deine besten Freunde, die auch Tätowierer sind?
Also mit denen ich am längsten und am meisten zu tun habe, ist Tattoo Jimmy aus Dogan.
Ah, der ist schon ewig dabei, ne? Der ist schon
ewig dabei, ja.
Der geht auf die 60 zu wahrscheinlich, oder?
Der ist schon, ja.
Schon drüber
der vielleicht? Der geht bald in Rente.
Ja, 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 klar.
Der geht schon mal nur ein paar Jährchen.
Ja, der war, glaube ich, auch einer der ersten, die im DOT waren, glaube ich.
Ja, auch.
Ne? Auch lange schwarze Haare,
genau,
schulterlang.
Ja.
Hm? Jimmy, ja, ja okay. Hm? Aha. Wer noch?
Dann ist Donglong über die Jahre sehr guter, sehr, sehr guter Freund geworden.
War der schon mal hier?
Regelmäßig.
Ach ja.
Auch mit Frau und Kind.
Cool.
Ja, ja.
Und dann wohnen die bei euch?
Da wohnen die, ja.
Ja, Platz hast du.
Platz habe ich.
Ja, das ist natürlich auch geil. Ja. Nämlich Chinesen, der war dann wahrscheinlich nicht nur erste Mal in Deutschland, aber erste Mal in Europa und so.
Nee, der war schon, nachdem wir den ersten Mal besucht haben, haben wir den auch sofort eingeladen.
Ah, okay.
Dann habe ich den Deutschland gezeigt und dann hat er mir China gezeigt, umgekehrt dann wieder, umgekehrt wieder, umgekehrt wieder.
Wo du wahrscheinlich ihm Ecken in Deutschland gezeigt hast, die du selber vorher noch nicht gesehen hast wahrscheinlich, ne?
Ich habe das ganz einfach gemacht. Der war einmal 14 Tage hier.
Ja.
Da habe ich den von der Nordseeinsel Spiekeroog, wo der Tattoo-Schnack immer, oder Tattoo-Treffer.
Ah, ja, ja, mit Fiede und Jan und so.
Genau, auch, ne? Habe ich ihn mitgenommen dahin und dann in den gleichen Urlaub nach Lindau gefahren. Insel, Lindau.
Ja.
Also oben Insel, unten Insel, einmal hin und her gefahren. Und überall, wo die braunen Schilder auf der Autobahn waren, wo Sehenswürdigkeiten sind, sind wir einfach mal rausgefahren und haben Stopp gemacht.
Ah, ja, okay.
Irgendwelche Kloster angeguckt, irgendwelche Innenstädte, Altstädte und all so.
Und er so, was ist das jetzt? Und du so, keine Ahnung.
Keine Ahnung, wir halten euch mal. Da haben wir noch 40 Tage
Brown gemacht. Sign.
Ja, war gut.
Something special, ja. Gibt's noch einen?
Ja, bin ich viel zu tun habe ich mit Stefan von Hauptsache Tattoo aus Frankfurt.
Okay, kenne ich gar nicht.
Und den Micha von Pretty Inc. aus Köln.
Ach so, der Micha, genau.
Ja, auf einer den habe ich auch viel zu tun. Ne?
Ja, ja, ja. Wir kommen langsam zum Ende und final sind meine letzten beiden Fragen immer folgende. In deinem Fall, was kann der Mensch Norman Banach gut? Und was kann er nicht so gut? Wir reden vom Menschen, nicht vom Tätowierer.
Was kann ich gut? Ich kann das gut, was ich mir vornehme, durchsetzen und umsetzen.
Egal was.
Nee, was
Haus renovieren, tätowieren.
Genau, was ich mir vornehme.
Ja. Hast du dir schon mal was vorgenommen, was dann gescheitert ist? Oder hast du bisher tatsächlich wirklich alles hinbekommen?
Ja, was ist gescheitert? Hat dann einfach nicht so gut funktioniert, sage ich mir mal.
Okay.
Ne, also gescheitert, ja, gescheitert ist eine Ehe mal. Die war nicht so gut.
Okay, solange es so eine war.
Ja, ja. Dann andere. Was kann ich nicht so gut? Also was mir wirklich, wirklich schwer fällt in meinem Leben, ist Schreiben.
Aha.
Schreiben. Ich habe Legasthenie und mir fällt das schwer, ich weiß noch gar nicht warum. Ich kriege das in die Birne nicht rein.
Das hat mich, also tatsächlich handschriftlich?
Ja, auch das englische Sprechen dadurch lernen ist super, super schwer für mich. Und ich weiß noch nicht warum.
Lesen auch oder nur schreiben?
Lesen, ach, noch schlimmer.
Ja, krass.
Ja, ja, okay. Lesen noch schlimmer. Und das wurde in der vierten Klasse bei mir festgestellt.
Ja.
Und das hat mich echt so in meinen ganzen Lebenslauf immer wieder zurückgeschmissen oftmals.
Ja.
Ja, dass ich das nicht so gut konnte. Ich brauchte immer Hilfe.
Ja.
Immer Hilfe. Deswegen habe ich meinen Autoführerschein auch so spät gemacht, weil ich immer Angst vor den Fragebögen hatte.
Ja.
Da habe ich dann erst mit über 30 gemacht.
Ich kann dir zumindest...
Hab Geld genug gehabt für den Führerschein.
Ja.
Hätte am liebsten irgendwo gekauft, aber das geht ja nicht.
Ne, ja, aber wenn du seit deiner Kindheit da vorbelastet bist, um jetzt mal ein großes Wort zu bemühen, klar hemmt dich das, natürlich.
Das war immer so eine Blockade. Und irgendwann habe ich dann durch Facebook, durch meine Kommentare, die ich gegeben habe, immer gesagt, Norm, das wird aber so geschrieben und so. Irgendwann gesagt, ist mir scheißegal. Da steht ja nicht, wenn ich sage, ich rede jetzt über eine grüne Tasse, da steht ja nicht rote Tasse, nur weil ein Schreibfehler drin ist.
Okay.
Ja, irgendwann gesagt, ist mir scheißegal, ist langsam.
Ja. Okay. Ja, Norm, vielen Dank für dieses Gespräch, für deine Offenheit und danke.
Ja, ich danke dir, Olli. Ja.
Zuerst war die Haut.
Der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.